Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 28. Juli 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbonolactat. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch. Mein Name ist Frank Wechsel, der Publisher von Triathlon, zusammen mit unserem Redakteur. Hallo Simon, Simon Müller.
Hallo Frank.
Ja, letzte Woche haben wir über Dinge gesprochen, die sich sehr schnell in Realität umgesetzt haben. Ja. Wir müssen aufpassen, über was wir sprechen.
Ja. Self-fulfilling prophecy.
Ja, genau. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, an dieser Stelle, dass der Ironman Hawaii im Februar 2021 auf gar keinen Fall stattfinden kann. Nicht wissend, nicht ahnend. Und das hat auch bei Ironman in der Zeit noch niemand geahnt, dass am gleichen Tag spät abends die Absage kam.
Ja. Ja, es war wirklich sehr skurril. Also, spätabends heißt ja eigentlich für uns quasi nachts. Wir können das ja einmal kurz dazu erzählen, wie das gelaufen ist. Also es ist mehr oder weniger durch Zufall passiert, dass ich spät noch auf war, weil ich erst spät Rolle gefahren bin und dann irgendwie nicht zur Ruhe gekommen bin, nicht schlafen konnte. Und um kurz vor 12 habe ich dann irgendwie nochmal so durch irgendwelche Social-Media-Kanäle geguckt, was noch so los ist. Und dann habe ich bei Facebook gesehen, dass der Facebook-Account vom Ironman Hawaii dann ein Statement geteilt hat, dass Hawaii im Februar abgesagt ist. Habe dann in die Arbeitsmails geguckt, dann kam auch eine Pressemitteilung von Ironman offiziell und da habe ich mir halt gedacht, das wäre jetzt quasi Verrat an meinem Beruf, schlafen zu gehen. Und habe dann eine Nachricht auch in unsere Arbeitsgruppe geschrieben, habe gesagt, ich kümmere mich darum und komme morgen dann später. Und dann saß ich irgendwie bis kurz nach zwei noch an unserer Meldung dazu, dass eben Hawaii und auch die Ironman 73 WM ausfällt. Und es war irgendwie trotzdem ein Szenario, wo ich dann da mitten in der Nacht saß und gegrinst habe, weil ich auch daran denken musste, so vor ein paar Stunden sprechen wir drüber und jetzt ist es offiziell und jetzt sitzt du hier irgendwie und schreibst das schon. Es war sehr skurril, manchmal eilst du einen durch die Zeitverschiebung zu den ungünstigsten Situationen. Also ich war wirklich zwei Minuten davor, ins Bett zu gehen und das Licht auszumachen und dann war es eben offiziell. Und ja, jetzt sind wir alle ein Stück weit schlauer, weil so geahnt hat es, glaube ich, die große Mehrheit.
Ja, bei mir war es nämlich auch irgendwie skurril. Ich habe zu der Zeit schon geschlafen, hatte aber einen Wecker auf 1 Uhr morgens gestellt, weil ich ja mit meinen Kindern, ich hatte, glaube ich, letzte Woche schon darüber gesprochen, ja, nochmal den Kometen Neowise fotografieren wollte. Am Abend vorher hatten wir ihn schon gesehen oder in der Nacht vorher. Jetzt wollten wir das Foto machen. Und dann klingelte um eins der Wecker und ich bin erstmal so im Halbschlaf zum Klo getrottet und mache irgendwie meinen Insta auf und sehe irgendwie irgendeine Meldung von irgendwem, Ironman Hawaii abgesagt. Und da habe ich gedacht, nehmen die unseren Podcast so ernst da draußen? Ne? Und dann mache ich erst meine Mails auf und sehe da auf einmal ganz viele Mails von Ironman. Über verschiedene Adressen war ich da in verschiedenen Verteilern, dass der Ironman Hawaii abgesagt ist. Habe das dann auch in die Gruppe gestellt und habe gedacht, es ist 1 Uhr nachts, die Zielgruppe schläft, jetzt gehst du den Kometen fotografieren und dann machst du halt um 2 oder 3 Uhr, bleibst du halt dann doch noch ein bisschen länger wach und machst dir diese Meldung. Und dann haben wir aber, dann hast du dich irgendwann gemeldet, oh Frank, hoffentlich machen wir nicht gerade doppelte Arbeit.
Ja.
Also ich hatte es in unseren Firmenverteiler reingestellt und du hattest das noch gesehen und ich war dann heilfroh, als ich um 3 Uhr dann wieder zu Hause war, dass die Meldung schon geschrieben war und du hast sie wirklich sehr ausführlich gemacht und auch nochmal auf den Podcast Bezug genommen.
Ja, es war, ist halt echt insofern skurril, dass mit so vielen Monaten Vorlauf war ja nun wirklich nicht zu ahnen, dass es ausgerechnet auf den Tag oder den Folgetag fallen würde. Also ich meine, dass der größte Vorteil jetzt von der Absage ist eben die Planungssicherheit, die sonst bisher nicht gegeben war und auch für viele immer noch nicht gegeben ist. Wir haben an vielen verschiedenen Stellen jetzt schon drüber gesprochen. Ja. Und das ist eben eine sehr konsequente Entscheidung von Ironman, ob es jetzt die Entscheidung von Ironman selbst war oder dass quasi die Hürde für Ironman so groß ist, das austragen zu lassen, dass man gesagt hat, das setzen wir nicht aufs Spiel über mehrere Monate und verlieren dann auch da am Ende die Athleten, die damit planen und die jetzt irgendwie alles darauf ausrichten. Das ist eine andere Geschichte, aber es ist eben sehr konsequent und dann auch, wie es in der Pressemitteilung hieß, im Sinne der Partner, um die es da geht, im Sinne der Athleten, der Sportler und auch für die Marke selbst und die Rennplanung, dann einfach der folgenrichtige Schritt in der aktuellen Situation mit so viel Vorlauf zu sagen, man macht das nicht.
Ja, also bei aller Kritik, die wir auch an der Kommunikation von Ironman in der Vergangenheit auch schon anbringen mussten, hat uns das wirklich positiv überrascht, dass es jetzt eben dann eine frühzeitige Entscheidung gab. Man muss dazu wissen vielleicht, dass ja der Verkauf inzwischen auch final abgewickelt ist von Ironman und dass man deswegen vielleicht jetzt auch freier kommunizieren kann über Dinge, die das Geschäft negativ beeinflussen, weil eine Absage einer Weltmeisterschaft ist auf jeden Fall was das...
Ja.
dem Geschäft nicht gut tut, aber inzwischen ist man, glaube ich, da in sicheren Fahrwassern, dass da nicht irgendwie noch Kaufpreise verhandelt werden müssen oder sowas, die von sowas abhängen. Vielleicht deswegen auch die frühzeitige Kommunikation, aber so wie wir es gesehen haben, eigentlich von allen Seiten positiv aufgenommen. Lieber frühe Klarheit als schon wieder so ein langes Hinhalten, wie wir es in verschiedenen anderen Szenarien schon hatten.
Ja, also ich glaube, so lässt sich das sowohl für Age Group als auch für Profis oder Trainer zusammenfassen. Wir haben uns ja auch umgehört und so ein bisschen Statements eingeholt und da ging das auch überall genau in die Richtung. Also Trainer wie unter anderem Dan Orang, mit dem ich noch Kontakt hatte, aber auch jetzt Björn Gesmann, den ja viele aus verschiedenen Stellen hier kennen, aber insbesondere auch als Trainer von Patrick Lange, wo sich dann natürlich auch Gedanken gemacht werden, wie trainiert man jetzt gerade, welche Trainingslager müssten eventuell gebucht werden für irgendwann, wenn es wirklich ein Februar-Hawaii-Rennen gibt, wo dann eben viel noch dran hängt und dann eben die klare Meinung da auch ist, es war von auszugehen, 100% damit gerechnet hat niemand, aber es ist eben gut, dass man jetzt nicht noch irgendwas stornieren muss, absagen muss, umplanen muss, sondern eben der Blick in die Zukunft, zumindest was die Weltmeisterschaft angeht, da erstmal geklärt ist. Und auf alles andere, was eventuell stattfindet, was kleiner ist, kann man ja immer noch kurzfristiger reagieren, als wenn man eben sagen müsste, okay, wir wissen, zu dem Zeitpunkt ist Hawaii, weil Hawaii ist eben für die Langdistanzler Hawaii und hat einen anderen Stellenwert. Und da würde man dementsprechend mit der Vorbereitung natürlich auch ganz anders rangehen. Was natürlich das jetzt auch noch zur Folge hat mit der Absage der 73 WM, die ja auch noch keinen neuen Termin hatte, anders als der Ironman Hawaii auf dem 6. Februar, wo schon klar festgezurrt wurde, das wollen wir eigentlich da machen. Bedeutet die Absage jetzt eben nicht nur, dass es nächstes Jahr nur im September eine Ironman 73 WM in St. George geben soll und ein Ironman Hawaii normal im Oktober, sondern auch, dass sich darum bemüht wird, um die Ironman 73 WM-Premiere in Neuseeland stattfinden zu lassen, das Ganze vom Standort auf 2022 zu schieben. Und es gibt, das muss man ja dazu auch sagen, die Möglichkeiten für die Starter, die das jetzt betrifft, auszuwählen, 2021 zu starten oder 2022 zu starten. Also das ist dann auch nochmal offen. Das würde bei der 73er bedeuten, dass sogar die Leute theoretisch entweder in St. George oder dann, wenn es klappt, auch in Taupo starten könnten. Bedeutet aber auch, dass die Ironman 73 WM 2022 nicht wieder zurück nach Europa kommen wird. Also zur Diskussion standen ja im, sag ich mal, Standortfinale noch Lahti in Finnland, du kennst es auch als Starter, und Klagenfurt in Österreich. Das bedeutet eben im Zweifelsfall, wenn sich das Ganze nur um ein Jahr verschiebt, sei es dann jetzt noch auf die beiden konkreten Standorte, auf die das schon irgendwie konkretisiert wurde, oder eben nochmal ganz anders, dass es frühestens 2023 wieder so kommt. Und wenn man sich das anders überlegt, dann eventuell noch später, aber auf gar keinen Fall dann, so wie es jetzt aussieht, 2022. Das ist natürlich für die Europäer, die da auch so ein bisschen drauf gehofft haben, und auch Österreich so als Nachbarland, wir kennen da ja auch einige, die sich darüber sehr, sehr gefreut hätten. Auch noch so eine negative Nachricht ist auf jeden Fall, auch wenn das jetzt noch nicht festgezurrt ist, auch mit keinem Termin, aber Ironman hat eben klar gesagt, es gibt die Bestrebung, dann eben Taupo zwar ausfallen zu lassen als Veranstaltung für 2020, aber das eben dann 2 Jahre später nachzuholen.
Ja, also wie man alles gehört hat, haben die sich auch sehr drauf gefreut, müssen jetzt halt dann ein Jahr länger warten, ist aber auch, glaube ich, eine gute Entscheidung. Athleten planen ja langfristig und es haben sicher viele auch schon geliebäugelt mit Utah im nächsten Jahr. Ja. Und von daher sollte es so passen. Was Hawaii betrifft, haben die Athleten, die sich als Age-Gruppe entschieden haben, im Februar zu starten, jetzt die Option, den Startplatz auf den Oktober 21 oder sogar 22 zu verlegen. Das heißt, dass teilweise dann auch 3 Jahre zwischen Qualifikation und Rennen liegen. Ja, ich glaube, eins der ersten Rennen war in Europa, zum Beispiel Wales, Ende und ich glaube auch Italien. Ja. Italien, viele Deutsche, die sich da qualifiziert haben, die paar, die sich dann für das Frühjahr entschieden haben, die können dann eben von der Quali im September 2019
auf Oktober 2022
gehen. Ja,
stimmt, also das ist echt, ja, wenn man in der Zeit keine Langdistanz machen würde, hätte man schon fast vergessen, wie sich sowas anfühlt.
genau. Ja. Und für die Profis, da haben wir auch drüber berichtet, war es ja zum Schluss so, dass die ein Validierungsrennen brauchten, das heißt vor dem Februar noch einmal eine Ironman-Langdistanz ins Ziel bringen mussten, die haben ja quasi da einen Waiver bekommen, dass sie nicht noch dieses Rennen machen müssen. Das ist auch weiterhin Stand der Dinge. Das heißt, ein Patrick Lange, ein Jan Frodeno, eine Anne Haug, die müssen keine Langdistanz bei Ironman mehr finishen, um auch im Oktober starten zu können.
Wobei das ja so fast so ein bisschen unfair ist. Also wenn nächstes Jahr einfach eine normale Saison wäre, müssten die auch ein Frühjahrs- oder Sommerrennen machen. Klar, wenn jetzt sich herausstellt, dass im Frühjahr viele Rennen, auch viele große Rennen nicht stattfinden, dann ist das natürlich eine Freiheit, die so wie in der Sondersituation jetzt auch dann vielleicht angemessener wäre. Aber das auch schon so frühzeitig festzulegen, würde den natürlich im Vergleich zu anderen extremen Vorteil geben im Vergleich zu einer normalen Saison, ja, wie sie dann, mal vorausgesetzt, sie würde 2021 so stattfinden, das wäre dann ja schon ein Sonderweg, der sonst nicht gewährleistet wäre. Also mindestens im Finish müssten sie dann leisten. Das heißt, sie sparen sich letztendlich eine Langdistanz oder könnten sich eine Langdistanz sparen. Sie können natürlich auch trotzdem Rennen machen.
Ja.
Aber das ist natürlich ein bisschen ein Sonderweg, den es sonst nicht so gegeben hätte. Das Einzige, was man vielleicht noch inhaltlich dazu sagen kann, nochmal zur 70-3-WM, ist, dass wir haben darüber berichtet, dass im Zuge der Virtual Racing Serie von Ironman auch Slots vergeben wurden, einige, dann eben auch für die 70-3-WM in Taupo. Die wurden jetzt einfach übertragen auf St. George, also die behalten ihre Gültigkeit. Die Leute, die sich jetzt online qualifiziert haben, können das auch wahrnehmen, nur halt eben nächstes Jahr im September dann.
Ja, keiner weiß, was bis dahin ist. Was den Ironman Hawaii betrifft, können wir momentan mal erstmal davon ausgehen, dass es von Teilnehmerfeld relativ normal noch zugehen könnte. Es sind schon viele Leute qualifiziert. Einige davon können jetzt eben noch ein Jahr weiter switchen, aber wir gehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass einfach viele Rennen, die jetzt im Herbst noch geplant sind, so nicht stattfinden werden, dass quasi dieses Jahr komplett ausfällt. Und falls es im nächsten Jahr im Frühjahr normal weitergeht, hätte man ähnliche Qualifikationsmassen, die in Kona zu bewältigen sind. Das Rennen ist eh jedes Jahr größer geworden, sodass man momentan eigentlich davon ausgehen kann, wenn es im Frühjahr wieder anlaufen sollte, dass der nächste Ironman Hawaii im Herbst eigentlich ein relativ normaler Ironman Hawaii, was das Teilnehmerfeld betrifft, werden könnte. Ja, es sei denn, es besteht dann irgendwo das Bedürfnis, wir müssen mehr Touristen an Land bringen, weil wir einfach Geld verdienen müssen. Ja, da fällt jetzt natürlich auch dann dieser Touri-Schwerpunkt im Frühjahr statt, aber was in den USA sich derzeit abspielt, das beobachten wir eben mit großer Sorge. Und ja, wir haben eben kurz drüber spekuliert, was denn jetzt die Gründe waren, ob Ironman von sich aus abgesagt hat. Wir wissen aber auch, wie groß der politische Druck war, da einfach jetzt für größtmögliche Vorsicht zu sorgen, um Corona weiterhin von Big Island fernzuhalten. Auch da wachsen die Zahlen wieder ganz leicht an. Also da reden wir über minimale Fallzahlen. Aber die große Sorge ist natürlich da, dass es da auch immer wieder losgeht. Und
ja, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, wie groß da die Spannweite wäre von jetzt kriegen Leute Strafen dafür, wenn sie die Quarantäneregeln nicht befolgen, zu ein paar Monate später lädt man die ganze Welt freiwillig ein. Und das hat wahrscheinlich entweder Ironman auch so gesehen oder eben gesagt bekommen.
Ja.
Dass natürlich da alles mit viel mehr Vorlauf als ein, zwei, drei Monaten gewährleistet werden muss. Und wenn es die Planungssicherheit auf Veranstalterseite da nicht gibt, dann kann man eben auch die Athleten da irgendwie nicht mit in die Verantwortung nehmen. Und genauso hat sich das ja letztendlich auch bewahrheitet. Etwas, was damit indirekt zusammenhängt, wir haben letzte Woche so als Frage der Woche darüber ein bisschen spekuliert, weil die Frage im Raum stand, ist der Umgang mit nicht Startgeldern, sondern Lizenzgebühr für die Profilizenz, die ja jetzt auch quasi für dieses Jahr mehr oder weniger gar nicht wahrgenommen werden kann oder konnte bei Ironman. Und da haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass entweder die Profis davon Gebrauch machen können, die Lizenz ins nächste Jahr zu schieben, dann eben kostenfrei einfach, dass das für 2021 gilt, unter der Voraussetzung, dass man 2021 auch als Profi starten möchte natürlich. Das Gleiche gilt auch für Einzelevents, also wenn man keine Jahreslizenz bei Ironman gelöst hat als Profi, sondern auch eine Lizenz nur für ein Rennen, das ist ja möglich. Aber es wäre auch möglich, eine Rückerstattung davon zu fordern. Also das ist tatsächlich eine von drei eingeräumten Optionen. Also entweder verschieben von einem Einzelevent, wenn es einen betrifft, oder die Rückerstattung. Das Einzige, was man dann nicht wiederbekommt, sind, wir kennen sie alle, die beliebten Active-Gebühren, die werden dann nicht wieder mit ausgezahlt. Aber
8%.
Ja, genau. Ist es bei der Profilizenz auch? Vermutlich, oder?
Nehme ich mal an, dass das so die Provision ist für alles, was über Active abgewickelt wird.
Ja, genau. Die kriegt man dann nicht wieder, aber das Geld für die Ironman Pro Membership auf jeden Fall. Genau, damit ist die Frage auch geklärt.
Ja, was auf Hawaii noch ansteht, ist der Ironman 70-3 Hawaii, der oben am Highway stattfindet, nach Norden raus, mit Kailua Kona selber nichts zu tun hat. Der ist verschoben worden, ursprünglich auf den 15. August, soll jetzt weiterhin stattfinden am 21. November. Wir gehen davon aus, dass sich bis dahin nicht groß was ändern wird, dass auch Hawaii weiter sagen wird, nee, die Festlandsproblematik wollen wir nicht haben. Wäre ein kleines schnuckeliges Event für die lokalen Teilnehmer. Ich meine, die ganze, wenn es Big Island weiterhin schafft, Corona außen vor zu halten, dann wäre das, glaube ich, mal ein richtig charmantes Ding, wo dann nur Hawaiianer, nur Einheimische starten. Ja. Die ganze Orga ist da, das ganze Equipment ist dafür da, da muss nichts eingeflogen werden und wenn auch keine externen Starter stattfinden können, kannst du da mal einen Ironman Hawaii im wahrsten Wortsinne geben, einen Ironman 70.3 Hawaii, also es ist die halbe Distanz, wo es ja auch immer Quali-Plätze für die Locals gibt.
Stimmt, ja.
Ne, ja, dann hoffe ich, dass wir zumindest Bilder davon bekommen.
Ja, mal sehen. Also auch das steht, glaube ich, trotzdem mehr als auf der Kippe. Ne?
Ja.
Hast du den genauen Termin?
21. November.
Ja.
2020.
Bis dahin ist natürlich auch noch ein bisschen Zeit, aber
ja.
Wir behalten das mal im Blick. Ich weiß nicht, ob da ob man einsehen könnte. Da haben wir jetzt vorher nicht irgendwie uns drüber bemüht nachzuschauen. Das kam jetzt mehr oder weniger spontan. Aber wie viele Leute dafür angemeldet sind schon, ob es da auch schon irgendwelche Updates vom Veranstalter gab, das weiß ich jetzt nicht.
Wir kennen natürlich ein paar Leute auf Hawaii und haben da unser Ohr dran. Und da wurde also uns signalisiert, das Rennen soll so stattfinden, wenn auch eben sehr klein.
Ja. Ja, bleibt abzuwarten.
Ja. Nicht nur der Ironman Hawaii fällt aus, sondern es ist noch was ganz anderes ausgefallen, was viel, viel mehr Menschen jetzt erstmal unmittelbar betroffen hat, und zwar Garmin.
Ja, da waren ja auch die witzigsten Sachen dabei. Also irgendwelche Internet-Memes, die dann mit Kipchoge als Kopf daneben erstellt wurden, der dann sagt, so, wenn du die Garmin nicht aktualisieren kannst, brauchst du eigentlich gar nicht trainieren und so.
Ja, ja.
Es erinnert mich immer an hier das Zitat, glaube nicht alle Zitate, nur weil es in ein Bild eingebunden ist und ein Kopf daneben steht, Abraham Lincoln. Ja, okay. Nee, ich muss nur noch sagen, und was du im Internet findest und so weiter, aber das, da haben sich auch viele einen Spaß draus gemacht, da sind noch wie immer bei solchen Sachen lustige Dinge entstanden, aber gerade für Garmin ist es gar nicht so lustig, also heute, wir haben mehrmals drüber berichtet, weil sich da die Dinge auch eben verändert haben, und heute Morgen kam jetzt die offizielle Pressemitteilung von Garmin und das erste Mal die Bestätigung bei aller Spekulation, die es gab, um Cyberangriffe und Lösegeld von 10 Millionen, alles was da so im Raum stand und jeweils immer im Konjunktiv formuliert von einigen Websites veröffentlicht wurde, hat Garmin jetzt eben gesagt, dass sie bekannt geben, dass sie am 23. Juli Opfer einer Cyberattacke geworden sind und da einige Garmin-Systeme verschlüsselt wurden, sie dann eben Sachen vom Netz genommen haben, aber es keine Hinweise darauf gibt, dass entweder Daten verloren wurden oder es so weit gehackt wurde, dass sowas wie, was auch hochbrisant wäre, Garmin Pay und alle Daten, die damit zusammenhängen, irgendwie gefährdet sind. Mhm. Das kam dann eben heute erstmals offiziell von Garmin als Bestätigung und ja, gemerkt haben wir es vermutlich alle, wenn wir gerade noch trainieren, für was auch immer, aber wenn wir aktualisiert oder wenn wir Besitzer eines Garmin-Geräts sind, Radcomputer oder Uhr, haben wir sicherlich bemerkt, da stimmt irgendwas nicht und Wartungsarbeiten dauern irgendwie ein bisschen länger.
Ja.
Und dann hat sich das Ganze ja irgendwie über die Tage hinweg abgedatet und jetzt ist ja zumindest, es sind noch nicht alle Funktionen wieder komplett hergestellt, aber ich glaube gestern Morgen war es dann die große Erleichterung, es wird alles wieder synchronisiert, hochgeladen, mit Drittanbietern wie Training Peaks und Strava verlinkt und war jetzt, glaube ich, auch für uns weniger weltbewegend als eventuell für das Unternehmen selbst, sowas versetzt einen dann wahrscheinlich immer eine ziemlich große Schockstarre, auch wenn ein Unternehmen von der Größe von Garmin irgendwie wahrscheinlich auf sowas mehr oder weniger vorbereitet ist oder da Sicherheitsvorkehrungen bestimmt hat. Im Ernstfall sieht das dann wahrscheinlich doch immer noch ein bisschen anders aus.
Ja, das ist, glaube ich, erstmal dann Alarmzustand. Wie gesagt, bei vielen unserer User und auch bei uns selber auch, ja, also bei mir fing es auch am Donnerstagmorgen an, dass ich mit dem Rad zum Büro gekommen war und auf einmal ich dachte, irgendwas haut hier nicht hin, ja, meine Einheit wird nicht hochgeladen. Das war noch verschmerzbar, das waren 15 Kilometer. Ja. Aber als ich am Samstag 200,1 Kilometer gefahren bin und die nicht hochladen konnte, da war ich schon etwas frustriert.
Ja, ich meine, ist vielleicht auch wieder so ein Beispiel, wie auch die ganze Corona-Zeit für die Gründe, warum man den Sport macht. Also ich kann auch eingestehen, dass es mir manchmal, also nicht immer, aber manchmal ist es ein Motivationsfaktor für mich, dass ich weiß, andere Leute werden diese Einheit später sehen. So, und das ist scheiße, wenn man sie abbricht. Und ich meine, das sind ja auch diese mentalen Sachen. Es kann ja alles Mögliche sein, aber manchmal hangelst du dich da auch so längs und dann hilft es dir eventuell, dass du eben nicht da im stillen Kämmerlein für dich sitzt, weil du brichst diese Einheit nicht nur für dich ab, sondern auch für andere. Und eventuell sehen die das oder fragen danach oder sonst irgendwie. Und manchmal kann man das ja auch für seinen eigenen Vorteil nutzen, wenn das so ein eigenes, gut gemeintes Druckmittel ist. Aber klar, da ist es natürlich dann auffällig, wenn man so ein Ding raushaut und denkt, irgendwie, man gehört jetzt auch zum 200er Club, der mittlerweile fast schon unterbesetzt ist, weil alle in 300er oder 400er Club sind über die letzten Monate oder gekommen sind. Ja, wenn man das dann nicht teilen kann, ist natürlich schon
doof. Ja, aber es gibt größere Probleme, wenn ich nur an die Diskussion denke, hier bei uns auf der Website unter dem ersten Artikel. Der erste schrieb, also langsam lege ich an Gewicht zu, da ich ohne App nicht laufen kann. Antwort darauf, also wenn meine Trinkwasser-App gehackt wurde, kann ich kein Wasser mehr trinken. Und daraufhin wieder die Antwort, also langsam kommt meine Periode nicht mehr, da ich meinen Menstruationskalender nicht nutzen kann. Also von daher ist es dann nur ein Luxusproblem, wenn man seine 200,1 Kilometer nicht hochladen kann.
Ja, es zeigt echt so ein bisschen, in welcher Abhängigkeit wir sind. Ne? Also auch gerade im Sport und wie schon gesagt, also man kann das ja auch für viele positive Dinge nutzen, auch für sich, auch um da weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln, Kommunikation mit anderen Leuten überhaupt möglich zu machen, wo ja auch ein Austausch immer viel Positives beitragen kann. Ja, zeigt aber auch vielleicht so ein bisschen, wie sehr uns das im Griff hat und wie viele Gedanken wir uns darüber machen. Also du hast natürlich schon recht, die 10 Kilometer, die man durch den Wald läuft, die hat man trotzdem auf der Trainingsseite, auch wenn sie nicht hochladen, wenn sie andere nicht sehen, die hat man trotzdem absolviert. Und das ist ein Mindset, was natürlich viele, mich auch eingeschlossen, lang schon nicht mehr haben, weil das auch einfach nicht mehr die Welt ist, in der der Großteil von uns irgendwie sich befindet. Ne?
Ja. Da habe ich mal ein bisschen trainiert und dann kam das nicht. Also ich bin ja wieder im Training, aber ich habe jetzt 3 Wochen gut trainiert. Ich tapere ja diese Woche schon. Es ist Race Week.
Ja, stimmt.
Du hast noch, was vor. Ich mache am Samstag eine Mitteldistanz, aber ich verrate jetzt nicht, wo.
Ja, das sind immer die schönsten Cliffhanger.
Ja.
Nach dem Informationsstand darf man eigentlich keinen allein lassen, weil jetzt wirft es so viele Fragen auf. Aber wir lassen das so stehen. Wenn du an anderer Stelle dann verrätst, was es damit auf sich hat, dann kriegt man die Information ja nachträglich.
Ja.
Nee, aber was ich noch bei der Garmin-Diskussion, weil du die Facebook-Kommentare angesprochen hast, so witzig fand, ist dann alle, die sich Gedanken machen über die Daten, und einige haben es dann auch als Kommentar geschrieben, so, dass wir uns bei Facebook über ein Datenschutzproblem aufregen, ist eigentlich auch schon ein Widerspruch in sich. Ja. Und da musste ich dann auch die ganze Zeit dran denken, ob jetzt irgendwie die Frage, habt ihr Infos dazu, ob jetzt Daten verloren gegangen sind oder sonst irgendwo, ich so dachte, also die Datenschutzskandale, die Facebook in den vergangenen Jahren hatte, die waren wahrscheinlich ein Stückchen brisanter noch als jetzt irgendwie die gehackte Garmin-App. Wobei, wenn man da halt dann mit Garmin Pay und so weiter, habe auch gesehen, Garmin IQ-App gibt es ja für einen Tesla, wo du dann mit der Uhr deinen Wagen steuern kannst. Wenn dann jemand Zugriff darauf hat, ist das natürlich auch nochmal ein anderes Thema.
Mit der Uhr? Das hat sowas von Knight Rider irgendwie.
Ja, genau. Also wird wahrscheinlich nur die wenigsten betreffen, aber auch das gehört ja dann mittlerweile schon so zum Garmin-Repertoire.
Ja.
Das ist natürlich dann noch brisanter, als wenn jemand jetzt weiß, wo du wohnst. Und klar, also Überortungsdienste und GPS-Punkte ist natürlich noch mal ein bisschen privater, wenn man weiß, wo du dich wann aufgehalten hast. Aber da jeder von uns das sowieso bereitwillig teilt, oder die meisten von uns auf den Plattformen, und das zugänglich ist, ja, weiß ich nicht. Aber klar, hat jetzt einfach viele im Alltag betroffen und deswegen war es wahrscheinlich auch so ein großes Thema. Ne?
Ja, kann aber auch nur für jeden wieder ein kleiner Reminder sein, dass man auch mit Passwörtern und so vorsichtig umgeht. Ja, es kam auch relativ bald danach eine Mail von Training Peaks, der damit arbeitet, der wird die auch bekommen haben, dass man doch bitte darauf achten sollte, dass man nicht für jeden Service das gleiche Passwort hat, und weil bei Garmin was passiert ist, sollte man da bitte auch sein Passwort ändern. Und
ja, das stimmt natürlich. Also wenn dann Passwörter gehackt werden und du für alles das gleiche hast, und dann könnte das natürlich nochmal ein größeres Ausmaß annehmen. Aber gut, es scheint da jetzt zum Glück im Griff zu sein und alles fährt langsam wieder hoch. Das meiste davon funktioniert auch schon wieder, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja. Aber da erkennt man auch mal wieder dran, wie wie wichtig solche Dienste wie Garmin eben auch für so eine Community sind. Ja, also man fühlt sich ja wirklich so ein bisschen nackt auf einmal, wenn da nichts mehr geht.
Ja, voll. Also du darfst ja nicht vergessen, dass Garmin so was Schifffahrt und so angeht. Die machen ja noch viele Fliegerei. Dinge. Genau, viele Dinge über den Ausdauersport hinaus. Das ist ja da teilweise, wenn da irgendwelche Instrumente in der Technik nicht mehr funktionieren, bei so wirklich relevanten Dingen, wo es da um Planung, also im Fliegen oder bei der Schifffahrt geht, dann ist das natürlich noch mal schlimmer, als wenn wir jetzt unseren Lauf oder unsere Radfahrt nicht hochladen können. Ne?
Ja. Ja. Ja, also da hat viel Sport nicht stattgefunden oder erst verspätet stattgefunden, indem er hochgeladen wurde, aber es hat Sport stattgefunden. Darüber sprechen wir gleich.
Genau, auch mit Gesprächspartnern. Bevor wir zum Sportlichen kommen, haben wir noch einen Presenter. Das ist diese Woche wieder Castelli. Castelli ist unter anderem bekannt dafür, dass sie neben den Wettkampfeinteilern auch Trainingsbekleidung produzieren. Das dürfte nämlich für uns alle in der jetzigen Zeit relevanter sein, weil den Wettkampfeinteiler werden wir, ja, oder die meisten von uns gerade nicht überstreifen können, auch vermutlich nicht in den nächsten Wochen oder nur in Ausnahmefällen. Wahrscheinlich ist da der Verschleiß auch etwas geringer und der Bedarf, einen neuen sich zuzulegen, wenn man mit dem Gedanken eh schon gespielt hat für diese Saison, dann bleibt das natürlich fürs nächste Jahr bestehen. Auch dann kann man sich bei Castelli umschauen. Ansonsten, wie gesagt, Radbekleidung, Triathlon-Bekleidung für Wettkampf und Training, unter anderem von Athleten wie unserem Weltmeister Patrick Lange, von Cameron Wurf, Laura Philipp und seit diesem Jahr auch von der DTU-Truppe, sowohl von den Profis, die jetzt gerade bei den Olympischen Spielen am Start wären. Heute wäre das Frauenrennen gewesen, das heißt, jetzt hätten wir die Goldmedaille von Laura Lindemann gefeiert. Ja. also sowohl von den Elite-Athleten, die uns in Tokio repräsentiert hätten, nächstes Jahr hoffentlich repräsentieren, als auch von den Altersklassen-Athleten, die da jetzt eine eigene Kollektion haben, also auch für euch da draußen, die ihr vielleicht vorhabt, im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren als Altersklassenathlet für die DTU-Altersklassen-Nationalmannschaft zu starten, ist Castelli neuer Ausrüster. Wir haben unsere Carbon-Laktat-Radbekleidung auch mit Castelli zusammen gemacht und der Rabattcode, den es seit seit 2 Wochen gibt, der bleibt auch noch bestehen bis zum 9. August. Der lautet Carbon Laktat. Jeweils das C und das L groß geschrieben. Laktat mit K und nicht mit C. Und damit kriegt ihr 15% auf das gesamte Castelli-Sortiment im Online-Shop. Wichtig dabei ist, sich ein Kundenkonto anzulegen, damit der Rabatt gültig ist. Und dann kann man sich da mal umschauen und findet eine große und breite Auswahl an verschiedenen Sachen.
Ja. Unsere Carbon-Laktat-Radkleidung ist auch noch verfügbar, nicht mehr in den mittleren Männergrößen, sonst ist noch ein bisschen Rest da in sehr großen, sehr kleinen Größen. Damengrößen haben wir noch, also die gibt es auf trimark.de/shop. Ich glaube, das ist der richtige, trimark.de/Radkleidung, glaube ich, hatten wir einen direkten Link. Steht auch in den Shownotes drin und wie gesagt, da könnt ihr mit Carbon und Laktat euch betätigen. Wir sind gerade am Planen, es wird auch noch ein bisschen mehr von Carbonlaktat demnächst kommen, aber dazu wird unser internes Team auch erst am Donnerstag informiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch noch nichts, aber gut, das ist gut, da freue ich mich auch drauf.
Dann. Ja, wir saßen ja gestern zusammen und haben geplant in kleiner Runde und was so demnächst noch auf uns und euch zukommt.
Ja, bin ich auch gespannt. Jo. Ja, steigen wir ins Sportliche ein. Angefangen mit dem, was am meisten Leute verfolgt haben. Das war sicherlich die Kurzdistanz in Österreich, der Mosti-Man. Den Stellenwert eines Europacups.
Eines Triathlons.
Genau, im übertragenen Sinne schon. Oder eines Weltcups eingenommen hat. Also so gut war das noch nie besetzt und wird das vermutlich auch nie wieder besetzt sein. Kurzfristig noch ein Livestream organisiert, der dann auch auf triathlonlive.tv, wo sonst die WTS-Rennen, die Weltcups laufen, übertragen wurde, in 2 Sprachen, Englisch und Deutsch, weil eben dann doch deutlich mehr Zuschauer eingeschaltet haben. Wir haben letzte Woche auch drüber berichtet im Vorfeld, Vorbericht dazu gab es auch, also mit am Start Christian Blumfeld, Gustav Iden, etliche deutsche Athleten, die österreichischen Olympiastarter und da ging es dann eben in einem Einzelzeitformat mit 10 Sekunden Abstand zwischen den jeweiligen Athleten über eine herkömmliche Sprintdistanz, beziehungsweise 19 Kilometer auf dem Rad und nicht 20 und gerade die deutschen Ergebnisse waren da sehr gut und teilweise auch vielleicht ein bisschen erstaunlich. Ohne viel vorwegzunehmen, sind wir verabredet, nämlich mit dem Top Trio der Deutschen, die es in die Top 5 bei den Männern geschafft haben. Nämlich mit Simon Henseleit, der Zweiter geworden ist, hinter Christian Blumfeld. Und Maximilian Sperl, der Vierter geworden ist. Frederik Funk, der Fünfter geworden ist, mit der schnellsten Radzeit des Tages, schneller gefahren als Christian Blumfeld. Ja, also Platz 2, 4 und 5. Zwischendrin noch als Dritter Alois Knabel, der damit auch österreichischer Staatsmeister geworden ist. Und ja, genau, mit denen wollen wir jetzt sprechen. Ist dann quasi sowas, kann ich ja mal ankündigen, die Überbiker-WG der Kurzdistanzler, weil die alle extrem schnell Rad gefahren sind. Ja, und wollen wir mal gucken, was die zu sagen haben. Die warten auf unseren Anruf, hoffentlich immer noch. Und hoffentlich erreichen wir sie. Ja, schauen wir mal.
Ja, hallo.
Hallo Frederik, hier ist Simon.
Und hier ist Frank.
Hi Simon, hi Frank.
So, erste Frage, habt ihr das technisch gelöst bekommen? Können wir euch hallo, jetzt...
Also, ja, die Jungs können selber kurz mal Hallo sagen, ja.
Wir haben es so technisch gelöst, dass wir alle am Tisch sitzen und ein Handy in der Mitte liegt.
Ja, wunderbar. Dann hoffe ich mal, dass das ausreicht. Ja, ihr seid ja quasi so ein bisschen was wie eine Triathlon-WG, also nicht so ganz, aber alle auf einem Fleck. Jetzt wahrscheinlich alle gerade in Nürnberg.
Genau, ja, alle sind gerade in Nürnberg bei mir in der Wohnung.
Und wir haben gerade schon ein bisschen eingeleitet mit den Ergebnissen der Männer vom Wochenende beim Mostyman. Das war jetzt so die erste Gelegenheit, auf, ich sag mal, internationalem Niveau Wettkampfluft zu schnuppern. Hab euch gerade so ein bisschen angeteasert als das Trio der Kurzdistanz-Überbiker, weil ihr alle am Wochenende sehr stark Rad gefahren seid. Wobei, Frederik, du bist ja mittlerweile fast mehr Mitteldistanzler als Kurzdistanzler. Aber vielleicht könnt ihr einmal so ein bisschen durchgehen und jeder mal so ein bisschen sagen, was das mit euch angefangen mit den, ich sag mal, Pre-Race-Nerves, die es so gibt, gemacht hat, dass es überhaupt mal einen Wettkampf gab, der als solcher eingeordnet werden kann. Also ich habe gesehen, ihr habt euch alle sehr gewissenhaft vorbereitet, in der Tapering-Woche bestimmte Einheiten geplant, auch gemeinsam als Mannschaft dahin gefahren. Wie war das so im Vorfeld für euch, auf so ein Feld überhaupt mal wieder zu treffen?
Ja, das Ganze hat eigentlich schon so vor ein paar Wochen angefangen, als wir uns für den Wettkampf quasi gemeldet hatten. Da ging es dann eigentlich schon los, dass das war eigentlich Gesprächsthema Nummer 1 in jeder Trainingseinheit, war nur noch der Mosty Man in ein paar Wochen. Und klar, das ist natürlich schon mal, also das zeigt natürlich, wie wir uns alle drauf gefreut haben, endlich mal wieder da einen Wettkampf zu machen und zu zeigen, wie das Training jetzt in den letzten Monaten gewirkt hat. Und dann klar eben vor dem Wettkampf da endlich mal wieder so ein bisschen Nervosität spüren und dann im Wettkampf mal wieder alles zu geben, das ist natürlich was Besonderes, was wir alles sehr vermisst haben.
Wie war das so bei dir jetzt mittlerweile als mehr Mitteldistanzler, als Kurzdistanzler? Mit welcher Erwartungshaltung bist du da rangegangen an die Distanz, die du eigentlich über viele Jahre hauptsächlich gemacht hast? Was für Chancen hast du dir da ausgerechnet bei dem Startfeld?
Ja, dadurch, dass es ja von Anfang an quasi so als Time-Trial-Format ausgeschrieben war mit Windschattenverbot, zwar mit Rennrad, aber habe ich mir schon gedacht, ja, also wenn ich da noch Chancen habe auf einer Sprintdistanz, dann auf jeden Fall so gegen die schnellen Jungs. Und ja, und ich denke, das konnte ich dann auch so ganz gut unter Beweis stellen. Also ich habe jetzt keinen Nachteil gesehen, nur weil ich jetzt schon für längere Distanzen trainiere. Und wir haben ja natürlich dann auch, sagen wir, in ein paar Wochen vor dem Wettkampf dann auch ein bisschen spezifischer dann auch für die kürzeren Sachen trainiert.
Ja, du bist Fünfter insgesamt geworden, hast die schnellste Radzeit hingelegt, werde ich so ein bisschen verfolgt, auch vielleicht auf Strava, der weiß einfach, wie unglaublich stark du Rad fährst und auch mit was für Werten du da trainierst. Hast du das im Vorfeld so kommen sehen? Also gerade auch bei den Jungs, von denen man weiß, dass sie auch extrem stark Rad fahren, also so Richtung Norwegen, Christian und Gustav, bei denen das ja nur wirklich kein Geheimnis ist. War das auch so deine Erwartungshaltung vorher?
Ja, also wir wussten ja auch erst so, waren so zwei Wochen vor dem Wettkampf, dass dann hier Christian Blumenfeld und Gustav Ihn dann auch an den Start gehen. Und ich glaube, von da war das schon so eins und Ziel dann, wenn so insgesamt werde ich wahrscheinlich keine Chance gegen die beiden Jungs haben, aber dann vielleicht schaffe ich ja noch die schnellste Radzeit. Das war schon eins und Ziel, ja.
Wenn wir gerade schon bei deinem Rennen sind, bevor wir zu den anderen beiden kommen, zwei Sachen, die bei dir noch so ein bisschen auffällig waren. Du hast direkt danach gesagt, du warst sehr unzufrieden mit deinem Schwimmen. Dann einmal, beziehungsweise sind drei Sachen, dann dein Einteiler ist kaputt gegangen, zum zweiten Mal, glaube ich, nach Lanzarote. Und du hast noch eine Zeitstrafe bekommen, weil du dein Rad falsch rum hingestellt hast. Wie war so insgesamt dein Rennverlauf?
Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, im Schwimmen war ich nicht ganz zufrieden. Also jetzt rein von, ich habe mich eigentlich nicht schlecht gefühlt, sage ich mal. Und ich kenne halt auch meine Schwimmform und ich trainiere hier Schwimmen noch mit den anderen Jungs, die jetzt auch neben mir sitzen und weiß, wie ich im Vergleich zu denen jetzt auch im Becken bei den schnellen Sachen schwimme. Und da hatte ich einfach eindeutig viel zu viel Rückstand, was auf jeden Fall nicht meine Trainingsergebnisse wiedergespielt hat. Und genau, dann ging halt leider auch noch der Anzug, der Reißverschluss ist kaputt gegangen dann, beim ersten Wechsel. Und was dann natürlich wahrscheinlich auch ein paar Watt beim Radfahren kostet und beim Laufen dann eben die Penalty gemeinsam mit Gustav Iden, weil wir beide unser Rad vorwärts quasi mit dem Sattel eingehängt haben, aber man muss es entweder umdrehen oder dann mit dem Lenker einhängen, wo ich sagen muss, ist eigentlich okay, weil es ja oft so eine Regel, das hatte ich auch schon mal in der Bundesliga, wo ich es dann auch rechtzeitig aber noch wieder umgehängt hatte, aber was, wo ich sagen muss, da vorher nicht wirklich kommuniziert wurde, dass man das so nicht darf, aber ja, ich meine, im Ziel war mir das dann eigentlich auch nicht, klar habe ich mich kurz drüber geärgert, aber das war mir dann eigentlich auch relativ egal, weil performance-technisch war dann Radfahren und Laufen auf jeden Fall ganz gut und das fünfte Platz ist in dem Feld auf jeden Fall auch noch sehr zufriedenstellend und auf jeden Fall genau endlich mal wieder einfach ein Rennen gemacht zu haben. Das, die Freude darüber war auf jeden Fall deutlich größer als der Ärger über diese kleineren Dinge.
Ja, wenn man den Livestream verfolgt hat und auch vielleicht so ein bisschen die Bilder gesehen, die wir jetzt, glaube ich, heute gepostet haben und auch bei uns in der Story waren am Wochenende, hat man gesehen, dass du beim Laufen mit Gustav Iden zusammengelaufen bist. War das für dich ein zusätzlicher Motivationsfaktor oder hast du in dem Moment realisiert, dass er einfach einen super rabenschwarzen Tag haben muss?
Ja, also ich bin am Ende der Radstrecke, bin ich dann auf ihn aufgefahren und ich wusste ja, dass er 50 Sekunden vor mir gestartet ist.
Ja.
Und da habe ich mir schon gedacht, okay, 50 Sekunden fahre ich jetzt eigentlich nicht auf Iden auf. Und als ich dann gemerkt habe, dass er dann auch nicht, dass ich quasi beim Laufen überhaupt dranbleiben kann. Und ich glaube, jeder weiß ja, was er sonst drauf hat. Da weiß man dann schon, okay, es wird jetzt wahrscheinlich nicht seine beste Performance sein, aber andererseits ist es natürlich auch trotzdem cool, dann da dran zu bleiben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht seine beste Leistung ist, war es ja trotzdem noch ziemlich flott und dann auch motivierend, dann die 5 Kilometer da gemeinsam mit ihm zu laufen und auch war auch cool, dass wir dann beide noch so gleichzeitig die Penalty hatten auf denselben Boden, dann beide gleichzeitig ins Penalty-Zelt und auch gleichzeitig wieder raus. Hat dann ganz gut gepasst.
Du kannst ruhig zugeben, da will man einmal was nachmachen, was der 73-Weltmeister macht und dann kriegt man gleich eine Strafe. Das ist,
ja, genau.
Wie hören sich Flüche auf Norwegisch an?
Keine Ahnung. Also, Gustav Iden war da eigentlich auch relativ gechillt, sage ich mal, dass wir da ins Penalty-Zelt sind.
Ja, waren ja, glaube ich, auch noch nur 10 Sekunden, oder?
Ja, genau, 10 Sekunden.
Ja. Ja, ein Platz vor dir ist Max gelandet mit, ich glaube, wenn ich die Ergebnisse durchgeguckt habe, war das nicht so knapp wie zwischen Max und Alois Knabel. Ich glaube, dazwischen lag nur eine Sekunde. Da war das bei euch beiden ein bisschen deutlicher. Frage an Max, wie war bei dir das Rennen? Auch du bist ja ziemlich gut Rad gefahren. Ich glaube, ihr drei, wie ihr da sitzt, hattet die erstbeste, die drittschnellste und die viertschnellste Radzeit. Wie war der Rennverlauf so bei dir?
Naja, also bei mir war es, mir war ja vorher klar, nachdem ich hinter Christian und vor Gustav gestartet habe, dass ich eigentlich eine relativ gute Position habe und mein Ziel war dann davor schon zu versuchen, möglichst schnell zu Christian aufzuschwimmen und eventuell mit ihm gemeinsam aufs Rad zu steigen und nach ungefähr der Hälfte der Schwimmstrecke war ich dann auch bei ihm dran und bin dann eigentlich nur hinterher geschwommen und habe mir gedacht, ich versuche mit dem Abstand des Windschattenverbots bei ihm mitzufahren, solange es geht. Das ging dann eigentlich auch ganz gut und ich hatte auch gute Beine. Von dem her musste ich nicht immer voll fahren. Zum Schluss bei so einer längeren Abfahrt ist mir der Christian dann leider davongerollt, so 10, 15 Sekunden.
Das ist der Gewichtsunterschied gewesen.
Genau, ich habe mich so klein gemacht, wie es nur geht, aber er ist einfach davongerollt. Und dann waren es so 10, 15 Sekunden Abstand, die ich dann bis zum Ende eigentlich auch halten konnte. Und als ich dann abgestiegen bin, habe ich schon gewusst, okay, er hat mich jetzt nicht komplett abgestellt. Der Gustav hat mich nicht eingeholt von hinten. So schlecht kann es nicht sein. Und naja, dass er dann, der Christian beim Laufen eine andere Liga ist, das weiß man auch. Ich habe dann versucht, so gut wie es geht durchzuziehen. Es war natürlich ein bisschen unglücklich durch das Rennformat, dass man nicht so richtig gewusst hat, wo man eigentlich ist. Und wenn mir jemand auf den letzten 500 zugeschrien hätte, der Luis Grabel ist eine Sekunde vor mir, dann hätte ich vielleicht auch noch die ein oder andere Sekunde irgendwo rausholen können. Aber so im Großen und Ganzen kann ich schon zufrieden sein.
Du bist Vierter geworden mit einer Sekunde Rückstand zu Platz 3. Wäre das jetzt unabhängig vom Rennverlauf selbst auch das gewesen, was du dem Vorfeld zugetraut hättest?
Ich habe mir gar nicht so eine Platzierung eigentlich im Kopf ausgemacht. Ich habe eigentlich gewusst, dass ich gut trainiert habe die letzten Wochen, so gut wie eigentlich noch nie. Und wollte dann eigentlich nur sehen, so wie ich im Verhältnis zu den anderen, jetzt auch noch mit Christian und Gustav in dem Rennen, wie ich dazu stehe. Und als ich dann vom Rad gestiegen bin, habe ich schon damit geliebäugelt, dass es wahrscheinlich fürs Podium reichen wird, dass es dann halt denkbar knapp nicht gereicht hat.
Aber so insgesamt von den Leistungen und vom Rennverlauf her, im Gegensatz zu Frederik, wo jetzt dann mit Einteiler kaputt gegangen und Zeitstrafe und so auch ein bisschen was schief gegangen ist, würdest du schon sagen, dass es generell von den Leistungen auch das ist, was du sonst abrufen kannst oder abrufen wollen würdest?
Ja, also im Schwimmen und im Radfahren auf jeden Fall. Im Laufen, denke ich, konnte ich nicht ganz das zeigen, wie ich in den letzten Wochen trainiert habe. Ob das jetzt daran lag, dass die Position auf dem Rad ungewohnt war. Also man hat dann selber versucht, irgendwie aerodynamisch sich noch zu verbessern und in den Auflieger selber zu basteln. Und ob das dann dem geschuldet ist, dass ich einfach vielleicht doch einen Ticken zu schnell Rad gefahren bin oder ob es einfach an dem Tag nicht besser ging, keine Ahnung. Aber so würde ich das schon so unterschreiben, dass das eigentlich das ist, was ich aktuell drauf habe.
Vielleicht noch eine Frage zum allgemeinen Setting, jetzt so mit Hygienekonzept und einem anderen Rennformat. Ich habe gesehen, Check-in mit Masken und so weiter. Wie war so bei dir die Wahrnehmung vom gesamten Event an sich?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es am Anfang so, dass schon sehr drauf geachtet wurde und da war ich auch sehr überrascht und so, das fand ich alles gut, wobei ich dann doch sagen muss, dass es so zum Ende des Rennens vielleicht nicht ganz 100% gut gelaufen ist, aber jetzt gar nicht von den Athleten. Ich finde, dass die Athleten alle sehr gut drauf geachtet haben, aber es halt auch für den Veranstalter wahrscheinlich schwierig war, einfach die Zuschauer und die an dem Streckenrand standen, zu kontrollieren und dass da nicht immer die Abstände eingehalten wurden. Aber so im Großen und Ganzen kann ich mir schon vorstellen, dass das, ich weiß jetzt nicht, wie lange es mit der Pandemie noch anhält, aber dass das ein Konzept ist, wo man durchaus noch das ein oder andere Rennen machen kann.
Mhm. Wie geht so deine sportliche Planung jetzt weiter in einer Zeit, wo es eigentlich keine richtige Planung geben kann? Du trainierst einfach weiter und wenn sich die Optionen ergeben, meldest du dich einfach nochmal für ein Rennen an oder hast du jetzt schon Fernziele, die du ins Auge fasst? Wie gehst du da jetzt weiter mit um?
Naja, also dieses Jahr ist es natürlich schwer, irgendwelche Ziele schon ins Auge zu fassen. Ich trainiere jetzt erstmal ganz normal weiter. Mir macht es zurzeit unheimlich Spaß, auch einfach zu trainieren. Und natürlich, wenn man dann einen Fortschritt sieht, auch im Training, ich denke, sonst hat noch keiner so lang trainieren können ohne Wettkämpfe dazwischen. Das ist ja auch eigentlich aus Trainersicht was ganz Schönes, weil man eben halt mehrere Wochen am Stück einfach trainieren kann, ohne zwischendurch tapern zu müssen oder Pause machen zu müssen. Dann freue ich mich natürlich, wenn noch das ein oder andere Rennen dazukommt. Und bei mir war es jetzt auch am Wochenende so, dass ich eigentlich gar nicht so nervös war, sondern mich eigentlich nur unheimlich gefreut habe, mal wieder ein Rennen zu machen.
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es für dich nämlich auch ein Doppelstartwochenende gewesen. Du bist am Sonntag, also das Rennen war am Samstag, am Sonntag bist du noch in der Bundesliga an den Start gegangen, beim dezentralen Swim and Run. Und genau. hast du auch nochmal dir eingeschenkt. Wie war das so, als du Samstag durch warst mit dem Rennen, mit dem Wissen, dass du am Tag da drauf nochmal irgendwie einen rauflegen musst? Ich habe gesehen, Jonathan Zipf, der ja auch am Start war, 15. geworden ist am Samstag, ist auch noch mitgestartet, also in dem Wissen, dass du da nicht allein warst. Aber dachtest du dann Samstag nach dem Rennen, oh, das ist vielleicht doch keine so gute Idee? Wie war das so für dich?
Ich war schon ziemlich platt eigentlich im Ziel, aber ich habe halt dann versucht, mich gut zu versorgen und die Rückreise war dann doch ein bisschen länger und so, bis man dann abends zu Hause im Bett ist und so und am nächsten Tag in der Früh schwimmen muss. Es war sicherlich nicht optimal, aber ich wusste ja davor und ich wusste auch, dass ich gut trainiert habe. Von dem her hat es dann schon auch ganz gut geklappt. Im Schwimmen war ich dann auch relativ zufrieden eigentlich. Im Laufen war ich eigentlich auch zufrieden. Bei dieser dezentralen Geschichte ist es natürlich auch immer so eine Sache der Bedingungen. Bei uns war es sehr heiß und sehr windig. Und ja. Der Jonathan hat versucht, mir noch ein bisschen zu helfen, weil er im Voraus schon ein bisschen, auch bei dem Rennen am Samstag nicht ganz fit am Start stand. Und teamintern hat er mir dann versucht, noch ein bisschen zu helfen und mir die ersten 2 Kilometer beim Laufen das Tempo zu machen. Aber jetzt gestern und heute habe ich natürlich schon gemerkt, dass ich Samstag und Sonntag ein Rennen bestritten habe.
Ja, das sei dir gegönnt. Das glaube ich gern. Ja, eben. Man muss ja dann jetzt alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ja, dann auch weiterhin. Wahrscheinlich diese Woche passiert bestimmt nicht mehr so viel. Erstmal gute Erholung.
Danke.
Ja, kommen wir mal zu Simon, dem internen Gewinner eures Trios und Zweitplatzierten vom Wochenende. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir miteinander gesprochen haben. Und wenn man sich so die Ergebnisse anguckt, du hast, glaube ich, in unserem Gespräch vor einigen Wochen gesagt, das, was dich noch so am meisten beschäftigt und auch zukünftig ist so ein bisschen im Laufen, die Belastungsverträglichkeit, dass du da eher weniger Umfänge fährst. Und wenn man auf die Ergebnisliste guckt, war es letztendlich auch genau das. Also du bist extrem schnell geschwommen, hast die dritte Radzeit hingelegt, warst nur 5 Sekunden langsamer als Christian Blumfeld auf dem Rad und dann beim Laufen als mit dem 6. Tagessplit zwar ein Platz besser als die Schwimmzeit, aber so vom zeitlichen Abstand her sicherlich auch das, wo du noch am meisten Potenzial gehabt hättest. Wie war so für dich der Weg durchs Rennen mit allem, was dazugehört, auch von der Wahrnehmung, auf welcher Platzierung du liegst, weil mit Platz 2 in dem Feld ist es natürlich schon ein richtig starkes Ergebnis.
Ja, genau, also danke erstmal, ich fange mal von vorne an. Vorm Rennen erstmal, da kann ich mich eigentlich nur den Jungs anschließen. Klar, wir hatten alle mega Bock auf das Rennen und wussten, wir haben gut trainiert. Bei mir kam zwar die Laufverletzung ja noch dazu, die ich vor ein paar Wochen hatte, aber ja, das stand eigentlich auch im Hintergrund, weil ich wusste, sehr gut am Schwimmen und Radfahren habe ich gut mich vorbereitet und ja, ich hatte einfach Bock aufs Rennen. Ich hatte so meinen Startplatz, also die Positionen wurden ja ausgelost. Ich hatte einerseits Glück, andererseits auch ein bisschen Pech, weil ich als 22. ins Rennen gegangen bin und damit eigentlich ja so das Schlusslicht gebildet habe von den Leuten mit ITU-Punkten oder sozusagen von den Favoriten. Mhm. War natürlich insofern gut, dass ich immer wusste, wie ich im Rennen liege, also wenn es mir jemand gesagt hätte. aber andererseits hatte ich halt niemand um mich rum unmittelbar, also so wie der Max im Vergleich mit dem Christian und mit dem Gustav, sondern ich habe eher eigentlich immer nur Leute eingesammelt und musste so ein bisschen mein eigenes Rennen gestalten. Und das habe ich dann eigentlich auch von Anfang an so durchgezogen. Also ich bin beim Schwimmen gleich gut weggekommen, also habe gemerkt, dass ich ganz gute Arme habe. Habe wirklich versucht, so bei jedem Zug drauf zu drücken, weil man sieht halt nicht, wie die anderen Leute um einen rum schwimmen. Klar habe ich 1-2 Leute überholt, aber man muss sich schon, glaube ich, einfach die ganze Zeit selbst pushen, dass man da nicht nachlässt und so ein bisschen in den Trott reinkommt. Dann, Wechsel aufs Rad hat auch alles top geklappt. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man ein Jahr lang kein Triathlon gemacht hat. Hier geht die ganze Sache nochmal. Aber dann auf dem Rad habe ich mir auch wieder Max und einen Aero und einen kurzen, so einen Clip-on-Bar quasi drauf gemacht und im Vorfeld auch ein bisschen die Aero-Position trainiert und bin auch ganz gut reingekommen.
habe am Anfang noch so ein bisschen den Fred vor mir gehabt, also so in Sichtweite auf eine Minute bin ich rangekommen nach dem Schwimmen. Der ist mir dann aber ein bisschen davon gefahren. Vor allem am Ende konnte ich dann nicht ganz die Watt fahren, die ich eigentlich fahren wollte. Trotzdem, ja, bin ich mit der Radperformance auf jeden Fall zufrieden. Und dann bin ich in die Wechselzone gekommen und habe nur den Sprecher gehört, dass er so die Zwischenstände durchgesagt hat. Und ich habe aber erst ab Platz 2 die Namen gehört. Und zweiter war zu dem Zeitpunkt nach dem Schwimmen und Radfahren der Christian, also Christian Blumenfeld. Und bis Platz 10 ist mein Name halt nicht gefallen. Und dann dachte ich mir entweder, okay, ich führe das Rennen an oder ich habe nicht so einen guten Tag und bin nicht in den Top 10. Und dann bin ich auf die Laufstrecke gegangen und habe von meinem Coach, dem Roland Knoll und der Theresa Baumgärtel, nur die Info durchgegeben bekommen, dass ich jetzt aktuell auf Rang 2 liege. Und das war natürlich schon erstmal so, ja, mega die Motivation dann für den restlichen Lauf. Was auch ja ziemlich überraschend war. Ich hätte nicht damit gerechnet, so weit vorne dann vom Rad zu steigen.
Das heißt, du hättest in dem Moment beides geglaubt. Wenn dir jemand gesagt hätte, du bist Erster oder du bist 13., hättest du beides
geglaubt. Ja, genau.
Okay.
Klar, man sieht ja, dass man so ein paar Athleten einholt beim Radfahren, aber die Top-Athleten sind ja in den Top 10 gestartet und so weit habe ich natürlich die auch nicht aufgeholt. Ja. Da ist das Niveau ja schon sehr hoch und die Abstände sehr gering. Von dem her hätte ich da alles geglaubt, was die mir zugerufen hätten. und da bin ich einfach versucht beim Laufen einen guten Schritt hinzulegen und nicht zu überziehen, weil ich eben schon eine Laufvorbereitung jetzt nicht optimal trainiert habe, könnte man sagen. Das ist in der zweiten Runde lag ich dann immer noch auf Platz 2. Natürlich hat der Christian mir ganz schön was vom Laufen abgenommen. Also ich glaube, letztendlich war er 55 Sekunden schneller. Ich glaube 15:05 und ich bin 16 Minuten gelaufen auf einer sehr langsamen Strecke, muss man dazu sagen. Aber ja, dass es da natürlich im Ziel für Platz 2 gereicht hat, bin ich mega happy damit. Ich habe auch, glaube ich, 3 Leute unabhängig im Ziel dann nochmal gefragt, wie viel ich jetzt bin, weil mir es keiner so richtig gesagt hat und noch nicht so richtig glauben konnte. Aber als dann ja die Doping-Kontrolle kam, war ich mir schon sicher, okay, ich bin auf dem Podium, das passt. War dann natürlich ziemlich happy.
Ja, du hast gerade schon gesagt, das ist vielleicht nicht das gewesen, womit du im Vorfeld gerechnet hättest, also im Sinne davon, dass du dich positiv selbst überrascht hast. Jetzt von der Ausgangslage, womit du dann im Blick auf die Startliste und die anderen Namen und Leistungen, wovon bist du denn ausgegangen? Also klar, wenn Triathlon eine Mathematik wäre, dann hätten wahrscheinlich Christian und Gustav Platz 1 und 2 unter sich ausgemacht und alle anderen hätten sich um den Bronze herangestritten. Aber was war denn für dich so die Zielsetzung, jetzt unabhängig davon, dass es eine konkrete Platzierung ist, aber wo hättest du dich bei dem Leistungsniveau insgesamt eingeschätzt?
Ist schwer zu sagen. Also ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass so kein Weg am Gustav vorbeiführt, wo ich so die Performance beim Ironman in Podersdorf gesehen habe.
Ja.
Aber klar, ich glaube, da sieht man ja eigentlich schon, dass das halt nicht berechenbar ist, weil das Niveau so hoch ist, dass wenn jemand mal einen schlechten Tag erwischt, dann landet halt selbst ein Weltmeister über die 70.3-Distanz auf dem 10. Platz.
Ja.
Und ich habe auch gesehen, wie fit die Jungs hier aus Nürnberg sind, weil wir täglich zusammen trainieren. Und das ist jetzt ja auch nicht so, dass ich dann beim Radtraining, bei den Intervallen irgendwie den anderen überlegen bin, sondern dass halt, wenn es bergig wird, da tue ich mich mit meinen 80 Kilo schwer und da fahren mir die Jungs davon. Und wenn es halt flacher ist, dann können die mir auch Paroli bieten. Und wir sind da eigentlich auf einem Niveau. Und dann kommt es halt natürlich auf den Tag an, was erwischt man für einen Tag. Und ja, wie kann man dann die Trainingsleistung im Wettkampf umsetzen? Und ich denke, das ist mir halt am Samstag ganz gut gelungen. Und von der Erwartungshaltung, ich dachte mir, wenn ich eine Top-8-Platzierung erreiche, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Weil vor allem, wie gesagt, das Laufen halt ein großes Fragezeichen war, weil ich jetzt im Vorfeld nicht wirklich mehr als 25 Kilometer die Woche gelaufen bin. Aber ja, 5 Kilometer hat für 5 Kilometer dann noch gereicht.
Du sagst Top 8, dann hast du dich ja deutlich unterschätzt. Hättest du denn gedacht, dass du das interne Duell gewinnst? Oder das innerdeutsche Duell? Oder den Kampf um die top-deutsche Platzierung?
Da war ich mir eigentlich genauso unsicher. Ich wusste, der Max ist richtig fit. Mit dem Bild kann man auch immer rechnen, wenn es ein Time-Trial-Format ist. Der hat dann auch gezeigt, dass er beim Radfahren dann auf jeden Fall noch ein Stück schneller ist als ich. Wie gesagt, da war ich auch auch der Magnus Männer, den kann man hier noch erwähnen, der ist ja auch in unserer Trainingsgruppe und ist Neunter geworden,
ja, hat auch genau.
eine super Performance abgeliefert. Und wir haben ja auf jeden Fall am Bundesstützpunkt eine Top-Gruppe. Ich denke, das haben wir auch bewiesen, dass das Konzept gut funktioniert mit dem Roland als Trainer, dass wir da alle in die richtige Richtung gehen und ja, mal auf die nächsten Jahre auf jeden Fall gespannt sein können.
Nochmal zur Einordnung, also der drittschnellste Radsplit des Tages, 27 Minuten 2 Sekunden offiziell bei 80 Kilo, was war das für eine Wattleistung?
Im Schnitt bin ich 365 gefahren, da waren aber auch zwei Abfahrten dabei, wo ich nicht getreten habe, sondern mich auf den Lenker gelegt habe. Also ich glaube, die Normalized Power war irgendwo bei 385 Watt, sowas. Also die erste Hälfte bin ich knapp über 400 gefahren und Watt und die zweite Hälfte, da musste ich ein bisschen der Aero-Position oder den Beinen dann Tribut zollen, je nachdem, weiß ich nicht genau.
Ja, das ist mal eine Ansage. Frederik wahrscheinlich einen Ticken weniger, aber auch bei 6 bis 10 Kilo weniger?
Ja, ich glaube, ich wiege gerade so 73, allerdings nicht viel weniger Watt, was vielleicht auch ein bisschen an den, also ich hatte keine hohen Laufräder, keinen Clip-on-Aero-Bar und dann noch den offenen Anzug.
Du wolltest den anderen eine Chance lassen und bist trotzdem über 20 Sekunden schneller gefahren. Ja. Das ist ja nett von dir.
Also ich hatte...
Er kam mir auch immer nur im Oberlenker entgegen.
Ja, ich hatte dann, glaube ich, knapp 390 Normalized Power oder sowas. Boah,
ja. Ja, das ist eine Ansage. Abschließende Frage an euch alle drei. Das war jetzt ein ungewöhnliches Format. Also man kennt das ja an der einen oder anderen Stelle, vielleicht auch noch irgendwie mit Einzelzeitformaten eingebunden in ein Triathlon-Wochenende wie bei der Super League etc. Aber dass sowas mal bei der Leistungsdichte so ausgetragen wird, einfach mit Zeitabständen zwischendurch, ist ja relativ ungewöhnlich. Wäre das denn etwas, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist und der Rennkalender wieder normal aussieht, ein Format, für das ihr euch aussprechen würdet, um das mal so alltäglich mit in die Triathlon-Saison einzubeziehen? Liegt euch das? Macht euch das Spaß?
Also ich finde, das hat auf jeden Fall seinen eigenen Reiz, weil man muss halt einfach von Anfang bis Ende durchziehen, wie das jemand auch schon gesagt hat, man weiß nie genau, wo man liegt und es kann dann auch eben eine Sekunde zwischen Platz 3 und 4 sein, ohne dass man es bis kurz nachdem man im Ziel ist, weiß. Und das ist halt eben irgendwie, hat auch schon eben so seinen Reiz und ist einfach echt spannend auch, bis man dann wirklich die endgültigen Ergebnisse hat.
Ja.
Also ich finde schon, dass man das auch hin und wieder da mal so einbauen kann. Ich finde, es ist auch besser dann eher für einen Sprint, als wie wenn jetzt irgendwie bei einer olympischen oder bei einer Mitteldistanz dann auch so ein Jagdmodus da ist, ist dann wahrscheinlich eher nicht ganz so spannend.
Ja.
Aber so bei einem Sprint ist es, und jeder macht es, ist ein Time-Trial-Format und am Ende sind es dann trotzdem nur Sekunden, die uns da trennen. Das ist auf jeden Fall, sagt auch einiges über die Leistungsdichte aus.
Absolut. Was man dazu sagen muss, dass es halt eigentlich, natürlich jeder macht sein Ding, aber andererseits ist es auch nicht ganz fair. Ich weiß nicht, wer die Übertragung mal gesehen hat, aber man müsste auf jeden Fall die Regeln besser durchsetzen, gerade was das Windschattenfahren halt angeht. Ja. Klar, wir sind bereits Kurzdistanzler, ein bisschen unerfahren, wie viel Abstand jetzt tatsächlich richtig ist. Aber es kommt natürlich halt auch darauf an, wie dann die Reihenfolge ausgelost wird beim Starten. Also wenn halt dann vier starke Athleten zusammen starten und beim Radfahren dann nur 10 oder 8 Meter Abstand lassen, hat es dann natürlich der einzelne Athlet viel schwerer, auch wenn er auch wenn Windschatten eigentlich offiziell verboten ist, aber halt auch beim Laufen. Also zum Beispiel, ich glaube, jeder, also Max und ich sind ja im Vergleich zum Fred allein gelaufen.
Ja.
Komplett, der Fred konnte sich natürlich so ein bisschen reinhängen, macht jetzt nicht so viel von der Zeit aus, aber ist natürlich, sind das alles so Faktoren, die das halt schon beeinflussen. Und natürlich in einem Massenstartrennen, da ist es deutlich fairer. Aber ich denke auch, wie der Fred gesagt hat, ist auf jeden Fall ein cooles Format, was man einfach mal mit reinbringen könnte und halt andere Athleten dann vielleicht bevorzugt werden, die andere Stärken haben, wie eben das Radfahren bei uns zum Beispiel.
Ja.
Auf jeden Fall interessant.
Würdet ihr das denn so einschätzen, dass ihr vermutlich schlechter abgeschnitten hättet, wenn das ein normaler Massenstart, sage ich jetzt mal, gewesen wäre? Also wahrscheinlich ja etwas, was euch allen drei eher zugute gekommen ist, oder?
Also ich glaube jetzt nicht, dass wir unbedingt so viel schlechter abgeschnitten hätten. Ich meine, wenn es bei der gleichen Radstrecke geblieben wäre, die war ja doch sehr selektiv und anspruchsvoll, da hätte man schon auch durchaus eine Radstärke ausspielen können. Wahrscheinlich wäre es am Ende dann natürlich mit schnelleren Laufzeiten, wäre das Rennen einfach mit schnelleren Laufzeiten gewonnen worden, aber ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt schlechter für uns gewesen wäre. Ja. Aber natürlich, das Einzelformat fordert natürlich schon den kompletteren Athleten und nicht nur den Schwimmer und Läufer.
Also kann man abschließend sagen, würdet ihr durchaus befürworten, wenn man das mal zwischendurch mit einbindet, unter der Voraussetzung, dass sich die Leute an die Regeln halten und dass dann eben auch eine gewisse Gleichheit gegeben ist.
Ja, jetzt im Moment auf jeden Fall alles besser als gar kein Rennen.
Ja, ich glaube, da stimmen wir dir alle zu. Alle Leute, die das entweder hören und das Ross selbst betrifft, sei es jetzt Profis oder Age-Grouper. Ja, also erstmal vielen Dank für eure Einschätzung, für die Zeit. Und dann, ich glaube, ja, 2-3 Tage nach dem Rennen kann man immer noch sagen, gute Erholung an euch alle, egal ob Doppelstart oder nicht. Frederik, ich habe gesehen, du hast auch noch am Sonntag eine 5-Kilometer-Bestzeit aufgestellt, glaube ich. Oder bist du schon mal schneller gelaufen?
Nee, das war mit Abstand sogar Bestzeit, ja.
Ja, dann hast du auch nochmal eine Sondergenehmigung, nochmal mehr Erholung genießen zu dürfen wahrscheinlich. Simon,
lass unsere Hörer kurz teilhaben. Welche Zeit ist dabei rausgekommen?
3 Sekunden schneller als ich. Natürlich weiß ich das. Ich behalte das doch ganz genau im Blick. Beim nächsten Lauf auf Hawaii möchte ich doch...
Das Primärziel war unter 15 und dann das zweite Ziel war schneller als du.
Ja, okay. 1-0 für dich.
Revival auf dem Ali-Drive. Ich sehe schon kommen.
Genau.
Ja, ist gerade sehr weit weg alles in diesen Zeiten, aber darüber würde ich mich tatsächlich sehr freuen, weil wenn ich irgendwo noch ansatzweise ein bisschen mithalten kann, dann ist es natürlich nur das Laufen. Ja, an der Stelle danke euch drei für die Zeit. Ja, wie gesagt, gute Erholung und wir drücken alle die Daumen für uns und auch für euch, dass dieses Jahr noch Rennen stattfinden, dass die ganze Form noch ein bisschen sich auszahlen kann, auch in Ergebnissen und in Zahlen. Und ja, macht's gut. Wir hören an anderer Stelle nochmal und bis dann.
Alles Gute für euch.
Ja, danke. Vielen Dank. Ciao.
Ciao. Ciao.
Ja, lustige Truppe.
Ja, wie gesagt, die Überbiker der Kurzdistanz. Genau, also zwischendurch wurde ja auch nochmal angesprochen, um die Ergebnisse noch einmal komplett zu machen aus der deutschen Perspektive. Genau, Magnus Männer ist 9. geworden, gerade schon gesagt, auch in der Trainingsgruppe da dabei. Jan Strattmann 14., Jonathan Zipf 15. Genau, das waren die da in den 22 Leuten in den 22 Athleten, die Simon Henseleit angesprochen hat, gestartet sind, die da so als Favoriten gezählt worden wurden. Und genau, zum Frauenrennen, auch da deutsche Beteiligung. Ein bisschen weniger Leistungsdichte. Na klar, wenn man jemanden, also den Grand Final-Sieger von 2019 dabei hat, den Ironman 73-Weltmeister, dann ist es auch...
Den zukünftigen Ironman-Weltmeister.
Lassen wir jetzt offen, wen wir damit meinen. Nee, aber das ist natürlich auch sehr schwer zu toppen. Aber jetzt gerade so aus der österreichischen Perspektive, weil das waren ja auch Staatsmeisterschaften, die beiden wahrscheinlich gerade besten österreichischen Kurzdistanzlerinnen am Start mit Lisa Perterer und Julia Hauser, die 2016 auch schon in Rio gestartet ist, die auch Zweite und Dritte geworden sind und überrascht wurden von Therese Feuersinger, die etwas überraschend als noch U23-Athletin den Sieg geholt hat, Staatsmeisterin geworden ist, insbesondere durch eine starke Schwimm-Rad-Kombination. Also wenn man sich das anguckt, geschwommen 9 Minuten 49, also damit wäre sie top im Männerfeld drin gewesen und ist dann auf 750 Meter jeweils eine knappe Minute schneller geschwommen als Lisa Perterer und Julia Hauser. Mhm. Also die hatte offensichtlich in der Corona-Zeit Zugang zu einem Pool die ganze Zeit. Nee, weiß ich natürlich nicht, aber das ist schon sehr beachtlich. Also extrem starke Schwimmzeit im Vergleich zu allen Athletinnen, die noch gestartet sind. Und aus der deutschen Perspektive, nämlich genau hinter dem österreichischen Podium auf Platz 4, Annabel Knoll, direkt dahinter auf Platz 5, Marlene Gomez-Islinger. Und ja, auch da ist das deutsche Trio rund gemacht, noch mit einer Top-10-Platzierung. Nachwuchsathletin vom WSV Bad Tölz, Sophie Rohr. Genau, also auch da die Chance genutzt, finde ich, für eine nicht ganz so weite Anreise. Die haben es ja alle aus dem Süden nach Österreich nicht so weit gehabt.
Da steckt sehr viel Trainerhandschrift von Roland Knoll
drin. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich dann die ganze Truppe da. Und ja, also damit auch die Frauenresultate, nicht ganz so gut besetzt wie das Männerrennen, aber auch ja, starke Ergebnisse. Und ja, für die Schweizer Leute, die da auch gestartet sind und den Weg auf sich genommen haben, also so Leute wie Alissa König und Anja Weber, die vielleicht einige, die so kurzdistanzaffin sind, vielleicht noch kennen, die sind Siebte und Achte geworden. Und dann hat es aber auch beim Frauenfeld das unter sich ausgemacht. Also Österreich, Deutschland, Schweiz waren dann auch so die Nationen, die da vertreten waren, einfach aufgrund der Nähe und natürlich auch gerade den Reisebeschränkungen. Mhm. Mit den beiden Norwegern war das bei den Männern jetzt noch etwas internationaler. Ja, also wäre auf jeden Fall schön, wenn wir davon in kurzer Sicht oder in mittelfristiger Sicht noch ein bisschen mehr sehen könnten. Ich glaube, das hat vom Prinzip her gut funktioniert. Also was die drei jetzt gesagt haben aus der eigenen Erfahrung, klar, dass das dann irgendwann im Eifer des Gefechts auf der Laufstrecke mit Zuschauern und so weiter schnell mal kippen kann, dass dann da einiges zusammenstehen und das passiert eben, da muss man vielleicht das im Konzept mitdenken, wobei ich mir halt auch dachte, als ich mir das angeguckt habe im Vorfeld, das war schon alles sehr, sehr gut geplant und ja, hat eben auch gezeigt, unter welchen Umständen das auch jetzt gerade möglich ist, weil ein anderes Thema, das ja auch gerade für Veranstalter wichtig ist unter Umständen und die ums Überleben kämpfen, ob sie dann überhaupt noch stattfinden können und das eventuell auch an einer Austragung dieses Jahr hängt, ja. Ja. Also das war auf jeden Fall in der jetzigen Zeit ein sehr schöner Anlass wieder, um über sportliche Perspektiven mal zu berichten.
Ja, du hast gerade gesagt, da hatten offensichtlich die Leute unterschiedlich Zugang zu Pools in der vergangenen Zeit. Es gab heute eine Pressemitteilung vom Deutschen Schwimmverband, die eine Umfrage unter den deutschen Schwimmern gemacht haben und zu dem Ergebnis kamen, die Hälfte der DSV-Mitglieder hat noch immer keinen Zugang zu einer Schwimmhalle. Wie sieht es bei dir aus mit dem Schwimmtraining gerade? Wir wissen ja beide, wir lieben es nicht unbedingt.
Schwimmhalle nicht. Also ich bin jetzt mittlerweile so 2 bis 3 Mal in der Woche wieder im Wasser. Hier in Hamburg ist es ja das Fitnessstudio, was einen Pool hat bei mir. Da war ich jetzt häufiger schon. Ansonsten, wenn ich in Lübeck bin, im Freibad oder im Freiwasser. Also in Lübeck hat noch kein Bad offen. Da sind aber jetzt gerade auch die Schließzeiten quasi für die Sommerferien oder die Sommerzeit. Also auch abseits von Corona wäre das jetzt gerade zu, so für Arbeiten und Renovierung, also Renovierungsarbeiten etc. Ich bin wieder im Schwimmtraining, das hat sich am Anfang grausam angefühlt, wird ein bisschen besser, nicht viel.
Ab der wievielten Einheit? Also ich hatte gestern meine zweite und es war grausam. Ging wieder los mit 8x50 Meter Delfinbeine.
Ja, stark. Ja. Das bin ich noch nie geschwommen. Zumindest nicht ohne Kurzflossen.
Aber unser Trainer hat als Ziel, weil ja auch im Schwimmen keine Wettkämpfe stattfinden, rausgegeben, dass er am Ende dieser Phase, ich weiß jetzt nicht, was er mit Phase meinte, ich glaube so der Wiedereinstieg, es schaffen möchte, dass wir innerhalb einer Trainingseinheit, die bei uns 90 Minuten dauert, einmal 6 Kilometer schwimmen. Das ist also das wären 4 Kilometer in einer Stunde. Ja, jetzt kann man ausrechnen, das ist ein Ironman-Tempo von 56, 57 Minuten irgendwo.
Ich würde sagen, mit Neoprenanzug und Paddles durchschwimmen.
Neo gibt's da nicht, Paddles wahrscheinlich auch nicht, Pausen wahrscheinlich auch nicht, das Ganze auf der 25-Meter-Bahn. Oh. Also das, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so als lohnenswertes Ziel, Trainingsziel für mich, erstmal die Mitteldistanz.
Ja, das klingt besser.
Ja.
Ja, womit wollen wir weitermachen? Es gab ja noch mehr Sport am Wochenende.
Es gab noch mehr Sport, auch in Deutschland. Und zwar in Leipzig. Wir haben es letzte Woche angekündigt. Ich glaube, zum 37. Mal hat er stattgefunden, der Leipziger Triathlon am Kulquitzer See. Auch ein kleineres Starterfeld als sonst. Auch ein Rolling-Start-Verfahren.
Nee. Haben wir letzte Woche auch schon anders. Hast du eingeworfen?
Ja, stimmt.
25er Startgruppen.
25er.
Aber halt zusammen.
Genau. Also Startgruppen im Rolling Start Modus. Habe ich mich jetzt gerettet damit? Nee. Ich meine, ich habe irgendwo den Begriff Rolling Start letzte Woche auf der Website gesehen. Auf jeden Fall keine Massenstart, sondern kleinste Startgruppen. Ich glaube aber nicht in ganz so großen Abständen.
Abstände weiß ich tatsächlich nicht. Nur 25er Gruppen, also 25er Wellen, aber ich glaube, die dann auch alle zeitgleich. Also Startschuss und alle los.
Ja, und da gab es also Sport, auch Spitzensport, auch gute Beteiligung. Simon hat Ergebnisse.
Ja, genau. Also gewonnen bei den Männern Markus Herbst, den wir auch letzte Woche so als einen der Top-Favoriten eingeschätzt haben. Mhm. Nach einer Stunde 50, 46 Minuten, Markus Herbst, relativ bekannt für seine Radstärke, die hat er da auch echt mal sprechen lassen, in 55:34, schnellste Radzeit des Tages, also deutlich schneller als die Konkurrenten, zweitschnellster Konkurrent auf der Radstrecke war dann Per van Vlerken, der Mann von Yvonne van Vlerken.
Die Per.
Genau, die Per, ehemals Per Wittner, der ist insgesamt auf Platz 3 gelandet, aber war dann auf dem Rad auch 2 Minuten 4 Sekunden hinter Markus Herbst, also der hat das Ding wirklich auf dem Rad gewonnen quasi. Platz 2, Rico Bogen, Nachwuchsathlet, der mit der Gruppe da trainiert und fürs Team Berlin gestartet ist, SCD HFK, Team Berlin. Genau, Platz 3 an Per Bittner, Platz 4 Luca Herd, den man auch kennt, in Deutschland auf der Mitteldistanz aktiv, bei größeren Rennen auch schon häufiger in den Top 10 gelandet. Und Platz 5 Alexander Schilling, über den wir auch gesprochen haben, der auch im Februar 2020, also tatsächlich dieses Jahr schon ein großes Rennen gemacht beim Ironman 73 Dubai, Siebter oder Achter geworden ist, ich glaube Achter, auf jeden Fall in den Top 10 gelandet. Fünfter geworden, der war nicht ganz so zufrieden mit dem Rennen. Was man noch erwähnen sollte, Platz 6 an Martin Schulz, unseren Paralympics-Sieger von 2016 aus Rio. Und wenn man sich so das anguckt, was alle Athleten da bei den Männern so nach dem Rennen gepostet haben, abseits von der eigenen sportlichen Leistung, ging aber auch vieles darum, dass sie sich gefreut haben, dass das überhaupt umsetzbar war. Also für viele von dem Teilnehmerfeld war es eben dann auch mehr oder weniger der Hauswettkampf, also wirklich das, was da sonst sowieso das Heimrennen gewesen wäre. Also nicht die aufgezählten Leute waren jetzt nicht unbedingt welche jetzt mit wenigen Ausnahmen, die dafür groß angereist sind, sondern das einfach wahrgenommen haben, dass da das Rennen vor der Haustür stattfindet. Hab gesehen, war es glaube ich auch bei Markus Herbst, der jetzt gewonnen hat, 2012 glaube ich zum letzten Mal gestartet, 11, 12 oder 13, bin ich mir gar nicht ganz sicher, auf jeden Fall schon viele Jahre her, damals noch wegen einer Streckenabkürzung disqualifiziert worden und dann auch im Vorfeld gesagt zu der Lokalpresse da, ich habe mir das mal angeguckt, dass es danach in den Jahren nie wieder gepasst hat, weil dann eben jetzt Hochsaison wäre und dann internationale Rennen, gerade bei ihm, der 2018 ja knapp an der Top 10 bei der 73 WM vorbeigeschlittert ist mit Platz 12, immer dann auf der Agenda stand, sich zu qualifizieren und größere Rennen zu machen und das eben dann jetzt unter natürlich nicht so schönen Bedingungen, aber eben auch eine Gelegenheit war, das mal wieder zu machen und da am Heimrennen teilzunehmen. Und also soweit zu den Ergebnissen bei den Männern. Ich habe insgesamt, da können wir vielleicht an der Stelle einmal weitermachen, so mit Markus Herbst nochmal gesprochen, um so eine insgesamte Einordnung zu holen. Also was da auffällig war, beziehungsweise was anders war als sonst, ist eben, dass das Einchecken zum Beispiel länger gedauert hat durch Abstandsregeln, durch zeitliche Entzerrung, dass die Wechselzone größer beziehungsweise länger aufgebaut wurde. Eben dann, was wir angesprochen haben, dieser 25er Wellenstart, den es natürlich sonst auch nicht so geben würde. Aber was Markus Herbst sagt, ist, dass sich das alles so insgesamt ziemlich gut verteilt hat und dass die Lauf- und Radstrecke auch gar nicht so voll war, weil das Starterfeld eben dadurch gut entzerrt wurde. Also wenn da Leute erst 20, 30 Minuten später auf die Strecke gegangen sind, dann eben auch langsamer schwimmen für 1,5 Kilometer, dann war das eben gar nicht der Fall, auch auf mehreren Runden, dass man da groß irgendwie in die Situation gekommen ist, dass es auch jetzt abseits von Corona manchmal mit dem Überholen bei den Profis auf einer zweiten, dritten Runde dann schwierig wird, wenn so viele Leute auf der Strecke sind, gerade auf dem Rad. Das war dann nicht der Fall. Und er hat auch gesagt, dass so seine Wahrnehmung im Nachhinein ist, dass es gar nicht so viele Restriktionen waren und der Mut des Veranstalters da auf jeden Fall belohnt wurde, wobei das natürlich nicht immer am Veranstalter jetzt hat, dass Events nicht stattfinden, sondern dass es dann eben eine Regierungsfrage ist oder eben auf Länderebene, aber dass man eben da dann auch bemüht war um ein Konzept, was umsetzbar ist und dass es eben so auch ein Vorbild sein kann, weil es gut funktioniert hat und nach dem Muster auch woanders gut funktionieren könnte, also vielleicht ist das auch einfach jetzt in Deutschland bei dem Konzept mit zwar weniger Teilnehmern, aber ja immerhin noch ein paar hundert, dass man sagen könnte, so kann man das auch woanders durchführen. Also vielleicht ist das wirklich so ein beispielhafter Wettkampf jetzt gewesen für die nächsten Wochen und Monate eventuell. Und zur sportlichen Einordnung hat er auch gesagt, es war einfach schön, nach 6 Monaten mal wieder gucken zu können, wo man steht, auch wenn einige von denen ja auch zusammen trainieren und man ja auch ein gewisses Gefühl hat durch Trainingsdaten, sich einfach mal mit anderen wirklich messen zu können. Unter Wettkampfbedingungen nach einem so langen Zeitraum ist natürlich auch was Besonderes. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen, ob Profi oder nicht. Und dass es natürlich auch jetzt im umgekehrten Sinne ein Motivationsschub ist für die nächste Phase. Ganz egal, was das bedeuten sollte, ob es jetzt noch Rennen gibt oder nicht, aber dass man dadurch dann eben auch bestärkt wird und motiviert weiterzumachen und dann eben auch daran erinnert wird, wofür man das Ganze macht, gerade dann als Profi. Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dass das so umsetzbar war letztendlich und auch nicht so eine Aktion, die dann kurzfristig noch abgesagt werden musste, sondern dass man auch jetzt im Nachhinein nicht gesagt hat, wir haben es gemacht und es ist irgendwie anders gelaufen als geplant, sondern dass es offensichtlich auch funktioniert hat Und das ist natürlich dann besonders erfreulich, wenn das dann nicht nur in der Theorie so gut aussieht, sondern in der Praxis das dann auch dementsprechend umgesetzt wird. Genau, um die Ergebnisse noch komplett zu machen beim Frauenrennen, gewonnen hat da Marien Hufe, die kennen wir, auch letztes Jahr auf Hawaii an den Start gegangen.
Auch schon beste deutsche Profifrau auf Hawaii gewesen?
Ja, genau. Mit einer Endzeit von 2 Stunden, 12 Minuten, 2 Sekunden vor Bianca Bogen, für die das, ich bin mir nicht sicher, ob es die erste olympische Distanz war, aber die kennt man als noch junge Athletin auf der Kurzdistanz. Ich glaube, letztes Jahr war es 2019 oder war es schon 2018? Ich glaube 2019 ihr WTS-Debüt gegeben hier in Hamburg. Was dann auch sicherlich als deutsche Athletin eine besondere Erfahrung ist. Also die hat auch noch viele Jahre Zeit da auf der Kurzdistanz, gehört da wirklich zum Nachwuchs und hat dann eben jetzt aus der Gelegenheit heraus da die olympische Distanz gemacht, weil gehört natürlich auch zur Kurzdistanz dazu, nicht nur Sprintdistanzen, sondern auch olympische Distanzen. Ist auch sehr auffällig, sieht man sofort, dass das eine sehr gute Kurzdistanzlerin ist, die auch in der WTS oder international startet, weil mit einer Schwimmzeit von 19 Minuten 51 Sekunden war sie da locker mal über 3, 4 oder sogar 5 Minuten schneller als ihre Konkurrentin. Also beispielsweise Marien Hufe im Vergleich ist 23:02 geschwommen, da liegen dann über 3 Minuten zwischen. Da sieht man dann ganz klar, dass Kurzdistanzschwimmen auch nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau
auf
ist.
Auf jeden Fall, ja.
Und genau, um da vom Team Yvonne von Flerken das Ergebnis komplett zu machen, Janine Lubben auf Platz 3 mit einer Endzeit von 2 Stunden 15 Minuten 56 Sekunden, sprich knapp 4 Minuten hinter der Siegerin Marien Hufe und so rund 1,5 Minuten hinter Bianca Bogen. Da haben wir da die sportliche Komponente auch abgeschlossen und hoffen sehr, dass das in dem Atemzuge irgendwie in den nächsten Wochen vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle weitergehen kann. Deutsche Langdistanz steht da auch noch auf dem Plan beim Knappenman.
Knappenman auch in Sachsen, genau.
Ja, sind wir gespannt.
Eventuell die einzige oder wahrscheinlich, wenn es stattfindet, die einzige deutsche Langdistanz in diesem Jahr. Ja, wir beobachten ja mit Sorge den Rennkalender. Wir hatten heute Morgen ein informelles Hintergrundgespräch hier mit einem Triathlon-Szene-Insider, wo wir auch darüber uns ausgetauscht haben über unsere Sorgen, was eventuell im nächsten Jahr nicht mehr stattfinden könnte. Es ist ein neues 73-Rennen angekündigt worden für Europa, von dem du noch nichts weißt, weil das während unseres Gesprächs hier reingekommen ist und du den Monitor nicht sehen kannst.
Oh, darf ich raten?
Du darfst raten.
In welchem Land das stattfindet?
Ein 73, du wirst nicht drauf kommen.
Ich werde nicht drauf kommen.
Nein.
In Europa.
Überhaupt nicht wirst du nicht drauf kommen, ja.
Ich kann Lettland.
Nein. Andere Ecke. Und zwar im 6. kleinsten Staat der Erde, im Fürstentum Andorra.
Oh, okay.
Hat Ironman gerade was angekündigt. Und zwar ein ganzes Multisport-Festival, was von März bis Juli gehen soll. Fängt an im März mit einem Wintertriathlon Andorra. Ich weiß nicht, wie winterlich das ist. Das Ganze liegt in den Pyrenäen. Also, wie gesagt, kleines Fürstentum in den Bergen zwischen Spanien und Frankreich gelegen. 468 Quadratmeter groß, 77.000 Einwohner. Und im Juli gibt es dann eine ganze Reihe von Events. Und zwar den Ironman 73 Andorra. Das Andorra Mountainbike Classic Pyrenäen Mountainbike Rennen und das Andorra 21 Ports Straßenradrennen und auch noch ein Ultra Trail 100, wahrscheinlich über 100 Kilometer. Das Ganze organisiert von Ironman. Aber es ist auch mal eine positive Nachricht, dass es auch neue Rennankündigungen gibt in dieser Phase, wo wir eher über Rennausfälle reden und auch bei manchen Veranstaltern Sorge haben, dass es damit auch das Ende der Veranstaltung sein könnte.
Ja, definitiv. Wir haben da gleich auch noch so ein Paradebeispiel, zu dem man noch ein bisschen diskutieren kann. Da geht es um den Embrunman, was auch unter anderem Andreas Böcherer betrifft, der jetzt sogar dafür noch im Familienurlaub da war, um sich auf die konkreten Strecken vorzubereiten.
Ja, ich glaube, eines der ältesten Langdistanzrennen Europas, kann man sagen.
Ja, also ja, komm, dann lass uns das doch vorziehen, wenn wir gerade schon dabei sind. Also da war das ein langes Hin und Her. Das war relativ groß angekündigt als ein Rennen, was unbedingt auch stattfinden wollte unter einer Durchführung von einem bestimmten Hygienekonzept. Also wer das da verfolgt hat, unter anderem auf der Website, auf der Facebook-Seite, sehr, sehr bemühte Veranstalter, die mit Herzblut dabei sind, ganz regelmäßige Updates rausgebracht haben, gesagt haben, wir müssen das Ganze auf 900 Teilnehmer minimieren, entzerren über die verschiedenen Formate und dann eben gesagt haben, wir sind bereit, alles umzusetzen, was nötig wäre, um die Veranstaltung irgendwie durchzuführen. Und jetzt kam vor wenigen Tagen die Rückmeldung von, ich glaube, der Bürgermeisterin ist es da in dem Fall, dass das eben nicht genehmigt wird. Und das ging jetzt so weit, dass da rechtlich gegen vorgegangen werden soll, weil es darum geht, nicht, dass es ja völlig unmöglich ist, dass in dieser Zeit kein Event stattfinden kann, sondern weil da eben andere Beispiele oder weil es da andere Beispiele dafür gibt, dass eben etwas stattfindet, nur diese eine Veranstaltung anders behandelt wird als andere Events. Also da geht es unter anderem darum, dass am 30. August der Powerman genau am gleichen Ort genehmigt wurde, auch von der gleichen Regierung dann quasi. Also die gleichen Leute, die die Entscheidung treffen, haben gesagt, Powerman machen wir, Embrymen machen wir nicht. Und am
Jetzt könnte man sagen, es liegt am Schwimmen, aber das kann auch nicht der Grund sein.
Genau, denn am Wochenende ist da auch nur ein Schwimm-Event ausgetragen worden, auch in Embryn, am gleichen Ort, wo dann auch das Schwimmen vom Embryman stattfinden soll. Und das waren eben Bilder, da kann man es dann auch wirklich nicht nachvollziehen, weil da standen die Leute eng an eng. Da gab es Finisher-Medaillen, die umgehängt wurden von Helfern, die auch keine Masken auf hatten, Zuschauer, die auch keine Masken auf hatten. Einige ja, andere nein. Also es bestand keine Pflicht, es war keine Auflage. Und da wurde eben dann das grüne Licht erteilt für diese Veranstaltung und da dann eben so mit zweierlei Maß zu messen und zu sagen, Schwimmveranstaltungen machen wir auch mit Zuschauern, auch mit Teilnehmern, die auch zusammen im Wasser gestartet sind und Powerman machen wir auch. In 14 Tagen, glaube ich, oder nicht mal mehr 14 Tagen soll die Tour de France losgehen, auch durch Nizza führen und durch Frankreich logischerweise, wo dann auch gesagt wird, das unterstützen wir, die dürfen auch hier fahren, zieht natürlich viel, viel mehr Zuschauer an. Sind auch
nicht vermeidbar. Ja, bei so einem so großen Langdistanzrennen wie an der Tour de France, da kannst du ja nicht die komplette Strecke hermetisch abregeln.
Nee, natürlich nicht. Und da kannst du auch schwer Auflagen kontrollieren. Also selbst, dass du sagst, alle Leute, die am Streckenrand stehen, müssen eine Maske tragen, das ist einfach bei der Zuschaueranzahl, selbst wenn sie viel, viel geringer ausfallen sollte als sonst, einfach auch nicht zu leisten. Und da kann ich das in dem verstehen, wenn man mit Herzblut irgendwie dabei ist, anderen oder hunderten Teilnehmern den Start zugesagt hat, da dann Profis mit im Boot sind, dass man dann sehr frustriert und enttäuscht ist, wenn dann eben das nicht als Generalabsage kommt, sondern eben, ihr könnt stattfinden und ihr müsst es auch nicht mit Maske machen, so macht das mal, aber ihr auf gar keinen Fall, obwohl das offensichtlich wirklich die Veranstalter waren, die sich am meisten bemüht haben, da irgendwas umzusetzen. Also dementsprechend emotional geht das da auch auf der Facebook-Seite zur Sache und Beiträge, die dann hundertfach geteilt worden sind, eben von den Teilnehmern, also das schlägt relativ hohe Wellen und ist auch tatsächlich nicht ganz so unbrisant, wenn man halt sieht, dass eben, wie gesagt, ein Andi Böcherer irgendwie dann mit seiner Familie dahin fährt, extra, um die Strecken zu checken, der wollte ja unbedingt da starten. Ich glaube sogar dann auch, also ja, über die Langdistanz, also den kompletten Embryman. Und dass auch jemand wie Joe Skipper, vielleicht haben das einige verfolgt über Social Media, der hat alle seine Sachen ins Auto eingeladen und ist da hingefahren, also irgendwie dann über 14, 15 Stunden oder so, hat sich dann auch noch vor Ort im Training sein Rad klauen lassen. Und hat das jetzt auch quasi für die Katz gemacht. Und da kann natürlich in dem Fall auch der Veranstalter gar nichts für, weil es ist dann eben auch nicht schlüssig, warum gesagt wird, wir genehmigen andere Sachen und jetzt gibt es eine kurzfristige Absage.
Fährt er ja auch mit dem Auto nach Hawaii?
Ja, genau. Erst nach Maui, dann schwimmt er rüber. Ja, also deswegen kann man das, glaube ich, echt schon nachvollziehen aus der Perspektive. Also ich glaube, die würden sich da auch überhaupt nicht anstellen, wenn gesagt worden würde, das ist einfach nicht machbar in der Zeit und wir genehmigen gar nichts, eben wie es jetzt zum Beispiel auch hier in Hamburg der Fall ist. Aber dass dann eben die Entscheidung so ausfällt, da kann ich auch schon nachvollziehen.
Wobei wir warten so hier in Hamburg ja auch weiterhin auf die Entscheidung zum WTS-Rennen und zur Team-WM. Unser Stand ist nach wie vor, man möchte daran festhalten, man möchte das Ganze außerhalb der City ohne Zuschauer durchführen. Ja. Da gibt es verschiedene Locations, also Wasser haben wir ja genug hier in der Gegend, wo das Ganze stattfinden könnte, gerade mit so kurzen Schwimmstrecken, wo man auch vielleicht mit ein paar Straßensperrungen dafür sorgen kann, dass das Ganze einigermaßen exklusiv stattfindet. Ja. Wir wissen auch noch nicht mehr und warten auch noch auf die Entscheidung der ITU, was die Weltmeisterschaft betrifft. Ja, also momentan stehen ja noch zwei Weltmeisterschaften quasi im Teamkalender. Die ITU hat gesagt, es gibt eine WM in diesem Jahr und wir werden in den nächsten Tagen mit dem Datum und Ort rauskommen. Und auch die PTO hält ja nach wie vor oder hat noch nichts abgesagt, was die Weltmeisterschaft in Daytona betrifft. Auch da wissen wir, dass das eben ein Streckenszenario sein kann, was man absperren kann von jeglichem Zuschauereinfluss. Aber man muss eben auch die Athleten dahin bekommen und muss auch den Athleten die Möglichkeit geben, auch wieder zurückzureisen, ohne sich zu Hause zwei Wochen in Quarantäne begeben zu müssen, zwei Wochen vor Weihnachten. Also ja, warten wir mal ab, was da kommt. so ganz haben wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es noch Dinge gibt, über die wir berichten können, die auch eben einen entsprechenden Status haben. Wir wissen ja aus verschiedenen Berichterstattungen über kleinere Events, die wir gemacht haben, dass durchaus auch das Interesse der Leute da draußen da ist. Was tut sich gerade in der Triathlon-Weltspitze? Und so kommt dann eben auch ein Mosty-Man zu Ehren, die das Rennen sonst in anderen Jahren nicht bekommen hätte.
Ja, zu Recht. Also muss man auch ganz klar sagen, ganz klar, sowohl von der sportlichen Wertigkeit als auch vom Organisationsaufwand her, da haben es halt die Veranstalter, die eben auch das Vertrauen, das grüne Licht bekommen haben, es auch dann eben geschafft jetzt, auch in Leipzig nicht zu enttäuschen, sondern die Chance zu nutzen und was draus zu machen.
Ja.
Und je nachdem, wie lange das andauert, kann das natürlich auch sehr, sehr wichtig sein, wenn das noch ein bisschen länger dauern sollte, dass man eben sagt, hier, es ist möglich und es kann keine Lösung sein, einfach jetzt über einen ganz langen Zeitraum gar nicht stattfinden zu lassen.
Ja, ja.
Da wäre das natürlich eine schöne Signalwirkung. Zwei Sachen, die sportlich auch noch stattgefunden haben, aber eben dann nicht wie gewohnt, sondern auf eine andere Art und Weise, waren einmal der dezentrale Swim and Run der Bundesliga und der virtuelle Heidelberg-Man, der auf Ruby gefahren wurde, allerdings dann nur die Radstrecke. Ja, fangen wir mal an mit der Bundesliga. Also wir haben ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, gerade bei Maximilian Sperl, der am Samstag in Österreich gestartet ist, am Sonntag den dezentralen Swim and Run mitgemacht hat. Im Wasser ist es überschaubar, es sei denn, einige schwimmen auf 25 Meter Bahn, andere auf 50 Meter Bahn. Da ist es halbwegs noch gleiche Voraussetzungen. Beim Laufen ist dann eben schon die Frage, wie da so die Hitze ist, wie da der Wind ist. Aber letztendlich gewonnen. Also das Format war so, dass jeweils drei Starter, die schnellsten drei, gewertet wurden pro Team. Die Schwimmzeit über 800 Meter und die Laufzeit über 5000 Meter. Gewonnen bei den Männern hat das Team aus Beschütten vor dem Team Saar und Münster. Also da wurden einfach dann die Gesamtzeiten der Athleten addiert, der schnellsten drei und zusammengerechnet. Gab dann jeweils einen Streichkandidaten. Um da mal die Leute oder einige Leute zu nennen, also bei Überschütten zum Beispiel in der Wertung neben Maximilian Sperl, wir haben es angesprochen, Jonathan Zipf war da der Streichkandidat, Lasse Lührs und Johannes Vogel, also auch zwei, beziehungsweise Johannes Vogel mehr Nachwuchsathlet als Lasse Lührs, den kennt man ja, auch einer der Olympiakandidaten, die noch eine Chance haben, sich für Tokio zu qualifizieren. Und für eine Einordnung, was man da so leisten muss, weil das ist ja trotz unterschiedlicher Voraussetzungen relativ gut messbar, also 800 Meter schwimmen auf der Bahn, 5000 Meter laufen, auch auf der Bahn, kann jeder von uns gut nachvollziehen und kennt da vielleicht auch eigene Leistungen. Also in der Einzelwertung gewonnen hat Henry Graf vom Team aus Darmstadt mit einer Schwimmzeit von 9 Minuten glatt, also 9:00 und einer Laufzeit von 14:50.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr sportlich.
Sowohl also, als auch, ja.
Ja, und dann eine Gesamtzeit von 23:50, zwei Sekunden vor Jonas Schomburg, der 9:03 geschwommen ist und 14:49 gelaufen. Er war zwei Sekunden langsamer. Dritter war dann eben, wie gesagt, Lasse Lührs. Was man vielleicht noch ein bisschen herausheben kann, weil das schon wirklich dann mit ein bisschen Abstand die beste Leistung war beim Laufen, 14:39. Das ist auch schon eine ordentliche Ansage von Philipp Wieland, das dann am gleichen Tag wie das Schwimmen durchzuziehen. Der ist am Ende Zehnter geworden in der Schwimmzeit von 10:02. Und das Gleiche natürlich auch bei den Frauen. Auch da der Sieger aus Beschütten, also Doppelsieg, wie man das von den normalen Rennen auch häufig kennt, vor dem Team aus Potsdam und aus Viernheim auf Platz 2 und 3. Auch da in der Einzelwertung, um das vielleicht mal so ein bisschen einordnen zu können, Siegerin vom Team aus Beschütten, Issy Morris, mit einer Schwimmzeit von 10 Minuten 22, einer Laufzeit von 16:23 und einer Gesamtzeit von 26:45. Und das waren dann auch schon 35 Sekunden Vorsprung vor Platz 2, also bei den Männern mit 2 Sekunden, auch gerade wenn man keine direkten Gegner hat und gar nicht weiß, was die anderen gerade leisten und das erst viele Stunden später erfährt. Relativ knapp bei den Frauen nicht ganz so. Zweiter Platz auch vom Team aus Beschütten. Jetzt komme ich in die Bredouille mit dem Namen. Müsste dann Julia ausgesprochen werden, aber wird nicht so geschrieben, wie wir es kennen. Jelistratova.
Julia Jelistratova. Ja, das ist die Ukrainerin.
Genau, ja.
Ja, genau.
Aber das der Name begegnet mir beim Aussprechen nicht so häufig. Ich lese den
meistens nur.
Das ist ja erst, seitdem wir Podcast machen,
neu. Die hieß auch zwischendurch mal anders. Die war mal verheiratet und ist schon seit ewigen Zeiten im ITU-Zirkus unterwegs.
Genau, Jahrgang 88. Auch, ja, kann man daran auch sehen. Lang schon dabei. Auch ein Name, der ihm häufiger wahrscheinlich schon mal begegnet ist. Ja,
die hat schon auf manchen ITU-Partys auf den Tischen getanzt und die Männerwelt beunruhigt.
Bisschen knapper ging es dahinter zwischen Platz 2 und 3 zur Sache. Da lagen nämlich, wie bei den Männern, bei 1 und 2 auch 2 Sekunden zwischen. In dem Fall bei Nina Eim. Die kennen wir, die kommt auch aus dem Norden, aus Deutschland, auch noch Olympiakandidatin für Potsdam gestartet. Ja, mit einer Gesamtzeit von 27 Minuten 12 Sekunden. Ist auf jeden Fall, denke ich, für alle Teams, auch wenn jetzt Radfahren da nicht dabei war, beim ersten Event, wir haben darüber berichtet, was ein Swift-Rennen war, war es nur Radfahren. Es ist eben gerade nicht möglich, das so auszutragen. Trotzdem wurde ja jetzt bekannt gegeben, dass noch ein Rennen in Saarbrücken stattfinden soll von der Bundesliga. Daran, dass es dieses Jahr einen deutschen oder keinen deutschen Meister geben wird, ändert das nichts. Aber auch da wäre es natürlich schön, wenn es nochmal ein direktes Kräftemessen geben könnte über das normale Triathlon-Format, weil das macht das Format Bundesliga ja letztendlich auch aus.
Vielleicht im Rahmen der ITU-Weltmeisterschaft, auf die wir warten.
Da müsste die in Saarbrücken stattfinden. Oder das wird nochmal spontan verändert. Ja, aber mit vielen Events hier in Hamburg in kürzester Zeit austragen, waren wir jetzt in den letzten Wochen nicht so erfolgreich. Vielleicht ist es dann doch nicht so eine geniale Idee. Genau. Und
vielleicht hört man ja bei der ITU unseren Podcast genauso wie bei Ironman.
Genau, und heute Abend wird dann bekannt gegeben, dass...
Das stelle ich mir auch den Wecker auf 1 Uhr nachts.
Dass es stattfindet. Ja, genau. Und dann kann man, glaube ich, beim Heidelbergman relativ kurz machen, weil das auch, wie gesagt, nur auf Roofie stattgefunden hat und auch nur über, ja, wie gesagt, Radfahren gut 30 Kilometer gewonnen hat, wie im letzten Jahr auch bei den Männern Maximilian Sasserath, der letztes Jahr im richtigen Rennen, damals gab es ja sowas noch 2019, Sebastian Kienle geschlagen hat. Das war, glaube ich, das Rennen, wo es so nass war und so rutschig auch in den Abfahrten, was ja beim Heidelbergman sehr, sehr brisant ist.
Oh ja.
Hat das Ding gewonnen. Und mit dabei, wahrscheinlich so mit die prominentesten Namen, die man kennt, Justus Nieschlag. Der war auch am Start, war ja auch nur Radfahren, nicht ganz so guten Tag erwischt, ist, glaube ich, dann Vierter geworden. Und bei den Frauen, quasi mehr oder weniger außer Konkurrenz, ist Anne Haug gestartet. Die hat das Ding da auch gewonnen. Das war, wie sie dann auf Social Media geschrieben hat, der erste Sieg der Saison für sie. Also auch da quasi mal zwar nicht ganz so tolle, aber ja, andere Erfahrungen, ein erstes Rennen der Saison Ende Juli virtuell nur beim Radfahren zu gewinnen, das hat sie sich sicherlich auch anders vorgestellt, aber ja, wenigstens da konnte man sicher gehen, dass man irgendwas für die Veranstaltung auch macht. Das war auch ganz witzig, weil einige von den Athleten, unter anderem auch Maximilian Sasserath, der quasi als Lokalmatador und Vorjahressieger da auch bekannt ist, ist dann auf dem Marktplatz da in Heidelberg mit dem Oberbürgermeister zusammengefahren, auf dem Rollentrainer unter einem Sonnenschirm mit Ventilator und dann halt so ein bisschen, um dann der Veranstaltung auch einen Rahmen zu geben. Es gab auch einen Livestream, den man sich angucken konnte mit Kommentator und allem drum und dran von dem Roofie-Rennen. Also auch da bleibt man weiterhin so kreativ, dass die ganzen Veranstaltungen, auch in dem Fall vom Heidelbergman, Traditionsveranstaltungen, nicht komplett in Vergessenheit geraten. Und wenn man das dann mit so großen Namen besetzen kann, wie beispielsweise dann auch Anne Haug, und ist ja auch nicht normal, dass dann eine Ironman-Weltmeisterin sagt, sie macht da mit, oder auch Justus Nieschlag, dann ja, ist das ja in der aktuellen Zeit ein schönes Trostpflaster.
Absolut. Ja, ein bisschen weiteren Sport haben wir noch in Einzeldisziplinen vor allen Dingen. Es gab ein 20 Kilometer langes Zeitfahren in Australien.
Genau, da ist jetzt die Frage, wie man darauf kommt. Josh Emberger hat das angekündigt, dass er auch mal wieder erste Wettkampfluft schnuppern will und sich dann angemeldet hat. Das Ganze bei der Queensland Individual Time Trial Series, erste Runde, einfach nur ein Beispiel dafür, dass andere Athleten jetzt gerade so kreativ werden, alles mitnehmen, was man so um die Ecke noch kriegen kann. Ist der Achter geworden, über 19,5, offiziell 20 Kilometer in 26 Minuten 52 Sekunden. Leistung, das dürfte vielleicht die ein oder anderen Leute noch interessieren, 320 Watt Average Power, 323 Watt Normalized Power, durchschnittliche Herzfrequenz von 166, also nicht wirklich hoch, Trittfrequenz 86, also wer da so weiß, was er für 20 Kilometer Zeit fahren sonst fährt, kann das vielleicht auch mal so ein bisschen abgleichen. Ja, eine Minute 20 Rückstand zum Sieger. Das alles weiß ich natürlich, weil ich mit den Garmin-Hackern verbunden bin und das den Training Peaks-Account von Josh Amberger gehackt habe. Also wer da auch noch Trainingssachen haben möchte, gerne eine Nachricht an mich. Ein bisschen erfolgreicher lief es für Ashley Gentle, also seine Partnerin, die ist auch gestartet, ist Zweite geworden mit nur 34 Sekunden Rückstand. In den Account bin ich nicht reingekommen. Da habe ich keine Daten.
34 Sekunden auf 20 Kilometern.
Genau, aber die ist auch nur 3 Minuten langsamer gefahren als Josh Amberger.
Also, ah ja, okay.
Es ist klar, 3 Minuten auf 20 Kilometer sind viel, aber wenn man sonst so die Unterschiede anguckt, die ist immer noch knapp unter 30 Minuten geblieben. Ja. Auch schon sehr beachtlich und die kann ja bekanntlich auch Radfahren, wer so weit vorne dabei ist, das weiß man ja auch. Aber ja, also einfach nur ein Beispiel dafür, dass die Athleten gerade alle kreativ werden und alles an Wettkampfluft mitnehmen, die sie irgendwie gerade schnuppern können.
Jo.
Ähnliches Beispiel, um da direkt weiterzumachen, gab einen Leichtathletik-Wettkampf letzte Woche, 5000 Meter in Regensburg, Yannick Schaufler, einer der Nachwuchsathleten auf der Kurzdistanz aus Deutschland, ist an eine neue Bestzeit gelaufen, ein Athlet, der auch bei Philipp Seib trainiert, jetzt mittlerweile, ich glaube seit 2 oder 3 Jahren schon, und ist 14 Minuten 36 Sekunden gelaufen und hat da auf Social Media auch nochmal zugeschrieben, seine Entwicklung 2018, 15 Minuten 24, 2019, 14,56 und jetzt 14,36, also da geht die Kurve steil nach oben, hat sich auch nochmal bei seinem Coach dann bedankt. Das scheint auf jeden Fall zu fruchten. Ich glaube,
der ist auch erst... Du kannst ja schon mal hochrechnen, was bei dir im nächsten Jahr rauskommt.
Ja, du, schön wär's, würde ich nehmen, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch einer, ich glaube, der ist jetzt 21, den man so für die nächsten Jahre auf der Kurzdistanz definitiv auf dem Zettel haben sollte und vielleicht auch dann für den nächsten Olympiazyklus bis Paris. Also da auf jeden Fall nochmal ein deutlicher Schritt nach vorne innerhalb von einem Jahr oder wenigen Monaten da die Bestzeit nochmal um 20 Sekunden auf 5 Kilometern zu drücken, auch in dem Alter, wo definitiv noch Sprünge möglich sind. Mhm. Das ist schon vielversprechend. Ich glaube, damit sind wir so mit den sportlichen Sachen, die stattgefunden haben, durch. Wir haben noch eine Meldung bekommen zu einem sehr verrückten Vorhaben. Mit der Frage, ob das nicht was für die Einheit der Woche wäre. Ich möchte es nicht zur Einheit der Woche machen, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil es für einen guten Zweck ist. Dabei geht es um einen Benefiz-Triathlon, Triathlon-Langdistanz, die am 25.07. stattgefunden hat. Ich habe mir jetzt tatsächlich nicht die Ergebnisse oder das, was dabei rausgekommen ist, angeguckt. Wir haben die Info bekommen, bevor das stattgefunden hat. Ich will es auch einfach nur eigentlich nennen als Beispiel dafür, dass, wie gesagt, für einen guten Zweck, da kann ich das immer noch dann vertreten. Wenn man das nicht für einen guten Zweck machen würde, dann würde ich auch sehr, sehr dran zweifeln, weil dann fehlt wirklich jegliche Sinnhaftigkeit. Weil wir haben jetzt alles gesehen. Wir haben 400 Kilometer Radfahrten gesehen, wir haben 500 Kilometer Radfahrten durch die Nacht gesehen, ein Indoor-Triathlon zu Hause und jetzt haben wir tatsächlich 2 Leute, die gesagt haben, sie machen auch ihre eigene Triathlon-Langdistanz, aber anders. 76 Bahnen schwimmen im 50-Meter-Pool, dann die... Das
sind 3,8 Kilometer.
Genau, die 3.800 Meter. Das ist noch gut vorstellbar. Also ich glaube, da kann jeder so sagen, okay, da 76 Mal hin und her schwimmen, das kennen wir aus dem Schwimmtraining, da gibt es nochmal nicht viel Abwechslung, da gucken wir halt eben nach unten und das war's dann. Aber das Ganze auch noch auszudehnen und auf dem Rad, um den Sportplatz zu fahren, die 180 Kilometer auf 450 Runden, 400 Meter, das ist schon Next Level. Mental, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden, aber das auch noch nicht genug. Danach wechselt man nicht die Location, weil für normalen Verkehr ist das auch natürlich schwer zu kontrollieren, auch für Benefizaktion vielleicht pro Runde irgendwas spenden oder so, ist das natürlich auch ungünstig. Also muss man mal einen sauren Apfel beißen. Da muss man halt neben dem Radfahren auf dem Sportplatz auch danach noch auf dem Sportplatz laufen. Das sind dann eben halt 105 Runden. 400 Meter, 42 Kilometer, ein Marathon auf der Bahn, nachdem man die Radstrecke da gefahren ist.
Und das ist wirklich, da muss ich sagen, das wird echt nur noch ganz schwer zu toppen.
Das glaube ich also, auch. Ist bekannt, ob die Richtungswechsel vorgenommen haben?
Nein, aber ich werde das, vielleicht können wir das nochmal nachtragen nächste Woche, mir das auch nochmal genauer anschauen, was jetzt daraus geworden ist. Start sollte um 6 Uhr im Schwimmbad sein. Ich habe mir das heute, weil ich das in Erinnerung hatte, dass wir das in den Mails hatten, habe ich das nochmal rausgesucht, ohne jetzt nachzugucken, irgendwie was dabei rumgekommen ist, aber das können wir auch nochmal machen. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich wirklich, also eine Mischung aus Entsetzen und Respekt. Also weil selbst für einen guten Zweck, ganz egal wie gut der ist und um wie viel es da geht, das wirklich auch überhaupt in Angriff zu nehmen, ist schon, also da würde ich ja immer sagen, ich fahre dann wenigstens meine 20 Kilometer Radrunde 9-mal und laufe dann meine 5 Kilometer oder 10 Kilometer Hausrunde. Aber das auf dem Sportplatz durchzuziehen,
Also man muss ja sagen, Triathleten eilte in der Vergangenheit oft der Ruf voraus, dass sie stupide einfach immer das Gleiche machen. Ich glaube, keine Sportart und keine Sportszene ist so kreativ, wie die Triathlon-Szene in diesem Jahr gewesen ist.
Nee, das glaube ich allerdings auch.
Ja,
das ist schon wirklich, hat das Ganze echt nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also alle, die wir gesehen haben, auch innerhalb von unseren Events, die ihre eigene Langdistanz gemacht haben, geplant haben, mit allem drum und dran und eigenen Verpflegestationen und was es da alles gab und mit Sieger und Support und Schildern und allen möglichen, aber ja, das ganze Ding auf dem Sportplatz zu machen, nicht schlecht.
Ja, wir haben normalerweise einen Kommentar der Woche. Diese Woche ist es eher so das Zitat der Woche.
Können wir damit aussteigen?
Ja, dann steigen wir mit aus.
Ja,
das ist ein bisschen ernster ist, genau.
Ja, das können wir sonst auch noch kurz machen. Ich dachte eher, dass wir mit der Einheit der Woche, dass wir das machen. Aber genau, um das einmal kurz noch aufzufassen, worauf du hinaus wolltest. Es gibt aktuell eine Petition für Laufevents, weil die ähnlich wie beim Triathlon auch extrem auf der Kippe stehen. Und es eben dann gut sein könnte, dass wir nächstes Jahr, ich habe jetzt wirklich keine Nummer im Kopf, aber ich sag einfach mal, von 5000 Laufevents nur noch 2500 haben. Und da wir das, glaube ich, alle nicht wollen und das jetzt eben eine Zeit ist, wo man sagen kann, definitiv ist das jetzt nicht das Wichtigste und das größte Problem, was wir haben, aber auch in Anbetracht dessen, dass das Ganze eventuell noch ein paar Wochen und Monate anhalten könnte, kann man eben sagen, es haben genug Veranstaltungen jetzt vorgemacht, wie es gehen kann, unter welchen Auflagen und da kann man sich dann auch, wenn es einem ein persönliches Anliegen ist und man den Veranstaltern was Gutes tun möchte und für sich selbst das auch noch ausüben möchte in den kommenden Jahren, das eben insoweit unterstützen, dass man sich an der Petition beteiligt. Wir können den Link einfach mal da reinstellen, da kann sich jeder die Details durchlesen und dann entscheiden, ob das die Position ist, die für einen auch zutrifft, ob man sich dafür aussprechen möchte. Wir wissen es ja aus der Triathlon-Szene auch bei den Veranstaltern, es kann eben gut sein, dass einige Veranstaltungen und einige Läufe dann in Zukunft zumindest von dem Veranstalter gar nicht mehr ausgetragen werden können. Und wenn das bei einigen Events noch daran hängt, ob die jetzt im Herbst stattfinden oder nicht und es dadurch möglich gemacht werden kann, um die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass man das eben unter einer bestimmten Voraussetzung und unter einem bestimmten Konzept durchführen kann und damit letztendlich die Veranstaltung am Leben erhält, dann ist es sicherlich eine gute Sache. Soll natürlich jetzt in der aktuellen Zeit nicht darum gehen zu sagen, wir brauchen die Veranstaltung, weil wir haben nichts Wichtigeres und das ist wichtiger als Gesundheit und so weiter. Darum geht es ja nicht. Aber eben unter der Voraussetzung, die das eben auch gesundheitlich vertretbar macht, dass man Sachen durchführt, sollte man das Ganze betrachten und dann, wenn einem das ein persönliches Anliegen ist oder man auch dann eine Beziehung zu hat und seit vielen Jahren gerne bei seinem Lauf um die Ecke startet oder auch woanders hinfährt, das weiterhin haben möchte, dann kann man sich eben dafür aussprechen und daran teilnehmen. Genau, wir verlinken das und dann kann man sich das mal angucken.
Ja.
Genau, bevor wir wirklich zu einem sehr schönen Ausstieg kommen in Form des Kommentars der Woche, hatte ich mir hier noch genau die Einheit der Woche notiert, weil die möchte ich diese Woche wieder ein bisschen ernsthafter gestalten. Das ist nämlich eine Koppeleinheit von Magnus Ditlev, einem der jungen Dänen, über die wir auch schon mal in verschiedener Perspektive oder in verschiedener Ausführung gesprochen haben, unter anderem bei den Ergebnissen aus Dubai, als die beiden nur 20 und 21 Jahre alt richtig abgeliefert haben und auch bei einigen Online-Rennen weit vorn dabei waren. Der hat eine Einheit gemacht, ist zweimal 4 Kilometer auf dem Rad gefahren, danach 3x2 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt auch wirklich was man, wenn man vielleicht jetzt auch, weil keine Wettkämpfe da sind, nicht viel gekoppelt hat, aber sowas aus ja, einfach weil es abwechslungsreich ist, nochmal machen möchte, kann man das auch gut nachtrainieren für sich mit seinen eigenen Daten und ja, Leistungsparametern, weil das so nachzuahmen wird tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also die 2x4 Kilometer ist er gefahren mit 434 Watt und 432 Watt. Die 3x2 Kilometer ist er gelaufen jeweils mit einmal 3,14er Schnitt, 3,13er Schnitt, 3,12er Schnitt. Die zweite Runde, das sind insgesamt drei Runden, waren 2x4 Kilometer und 2x1,5 Kilometer laufen. Die 2x4 Kilometer mit 433 Watt, 436 Watt und die beiden 1,5 Kilometer danach im 3,06er Schnitt und 3,05er Schnitt. Und die letzte Runde 2x4 Kilometer auf dem Rad und 3x1 Kilometer laufen. Also man merkt schon, dadurch, dass die Distanz beim Laufen weniger wird, entweder mindestens das Tempo halten oder sogar beschleunigen. Auf dem Rad alles relativ gleich. Auch da 434 Watt, 435 Watt und die 3x1 Kilometer in 3 Minuten glatt, 2,57 und 2,52. Das ist schon eine Ansage und wie wir bei einigen anderen Nachwuchsathleten gerade in der Folge jetzt auch schon hatten, das ist sicherlich einer so international auf der 70-3-Distanz, den werden wir vermutlich, wenn jetzt mit Verletzungen und so weiter, aber wenn das alles so in dem Rahmen weiterläuft, da war er ja sogar auch in Dubai bei einem ziemlich guten Feld schon nah dran, den werden wir in den nächsten Jahren definitiv häufiger auf dem Podium bei großen Veranstaltungen sehen. Ja, aber eine schöne Einheit, um mal nachzutrainieren. 2x4 Kilometer, 3x2 Kilometer laufen, 2x4 Kilometer Radfahren, 2x1,5 Kilometer laufen und 2x4 Kilometer Radfahren und 3x1 Kilometer laufen. Pausen konnte ich leider nicht einsehen. Kann man vielleicht aber auch so wählen, dass man sich ausgeruht genug fühlt, um das mit einem ähnlichen Tempo, wenn man sich richtig eingeschätzt hat, auch wiederholen zu können.
Ja.
Genau. Und jetzt kommt ein ja wirklich großartiger Abschluss.
Der große Publikumsliebling der deutschen Triathlon-Szene, kann man ja fast sagen, hat sich wieder gemeldet. Wir reden mal wieder über Otto Tilkowski. Otto war es im letzten Jahr, war bei uns zu Gast in der Live-Sendung Kona Daily vom Ali E-Drive in Kailua Kona, die dieses Jahr eben auch nicht so stattfinden kann wie geplant. Da hat Otto uns von seiner Triathlon-Geschichte erzählt. Ich glaube, 13-facher Finisher des Ironman Hawaii, immer einer der ältesten Teilnehmer. Und er wollte so gerne einmal noch da finishen. Und es kamen zwei Dinge jetzt da, ja, ihm in die Quere, einmal Corona, einmal eine Verletzung. Otto hat uns lange geschrieben über seine Verletzungsgeschichte mit einem Bild, wie er inzwischen auf der Rolle sitzt, seinen linken Fuß im Pedal, den rechten Fuß auf einer leeren Bierkiste. Er trainiert gerade einbeinig und sucht Leidensgenossen, die auch nur einbeinig trainieren können, vertreibt sich ansonsten die Zeit mit Bücherschreiben und zwar einem Betriebssicherheitshandbuch für sein Hauptschiff, die Hanse Kogge Ubena von Bremen. Ja, also er hat das Ganze sehr blumig geschrieben, aber er wollte, wie gesagt, noch einmal den Ironman Hawaii finishen und das klappt jetzt nicht so bald. Wir erinnern uns alle an diese goldige Szene, wie er in dieser Live-Sendung auf einmal einen alten, rostigen, riesengroßen Nagel aus seiner Tasche zog und sagte, an den werde ich irgendwann meine Laufschuhe hängen. Er möchte also nicht dahin vegetieren als Triathlet, sondern auch einmal erhobenen Hauptes bis kurz vor dem Ziel laufen und dann eben die Laufschuhe an den geschmiedeten Nagel hängen und zwar beim Last Tree Before the Finish Line. Ja, also ich stelle mir das so richtig vor, wie er dann irgendwo auch noch aus seinem Laufbeutelchen einen Hammer rausholt und diesen rostigen Nagel einschlägt und die Schuhe da dranhängt und barfuß ins Ziel läuft.
Ja, der will das wirklich nicht an den sprichwörtlichen Nagel hängen. Nee. Der hat den Nagel echt schon Jahre vorher vorbereitet.
Er hat den seit Jahr und Tag führt er diesen Nagel mit sich, ja, und er beendete seine Mail und so beenden wir auch heute die Folge. Wie gesagt, er wollte gerne nochmal starten.
Und jetzt weiß er nicht, wann es möglich ist. Und genau. In 5 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, weil er jetzt 75 geworden ist, genau, wäre er in der M80.
Genau, er wollte gerne nochmal, er wollte sogar die Altersklasse gewinnen, glaube ich. Ne? Und diese Episode hört dann auf mit dem Zitat, wenn der Löffel noch in der Hand ist, vielleicht dann doch erst in 2025.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.